Deezer Originals.
Du musst wissen, bei Chris de Burgh ist Chris nur der Vorname und de
Burgh
der Nachname.
Aber bist du sicher? Wie cool wäre das, wenn seine Eltern ihn Christe genannt hätten?
Dann heißt sie doch Rosanna Burgh.
Hier, wie die Blonde aus dem Denver-Clan. Chris de Carrington.
Ja, dann sind wir wieder bei alten Leuten. So.
Well. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ja, Frau Eigen, ich habe ja gehört, ihr wolltet mich ja eigentlich ausladen, damit ich Platz schaffe für Edina Sadovic.
Ja, das wäre schon.
Also, hätte ich, aber kann ich ehrlicherweise, ich hätte mich selbst auch rausgeschmissen.
Der kann nicht.
Der hat wirklich viel zu tun.
Du musst mal jetzt doch dich nehmen.
Ja, gut. Alle sind ein bisschen enttäuscht, aber...
Ja, aber ihr hättet doch den einen Typen vom Bachelor nehmen können, von der letzten Staffel. Der sieht ihm doch so ein bisschen ähnlich.
Den hab ich gesehen.
Aber der hört sich ja nicht so an, ne? Der sieht ja halt nur so ein bisschen so aus.
Der Emo-Polizist. Wir sind mittendrin, das Ding läuft schon und noch keiner hat offiziell Micky Beisenherz gesagt.
Micky Beisenherz.
Endlich wissen wir, was Micky Beisenherz beruflich macht.
Nee, das finden wir jetzt raus. Wissen wir das nicht.
Dann schicke ich den Podcast meiner Oma, damit die das auch endlich mal...
Du weißt, dass das unser Running Gag war, dass wir immer, wenn wir das den Dschungel besprochen haben, gesagt haben, das ist, was der Micky Beisenherz beruflich macht. Das weißt du gar nicht.
Ja, sowas kriege ich ja immer peripher mit.
Über Fans, die uns hassen und dich lieben, ne? So diese
Gelästergeschichte. Oder umgekehrt.
Weil die Sarah, sagen wir es ehrlich, nicht der ganz große Fan von diesen Moderationen.
Das habe ich schon registriert.
Sarah hasst alle Moderationen, aber Sarah möchte nur ungefiltert so Sozialverhalten beobachten bei den Stars. Ich brauche euch, sorry, Autoren leider nicht.
Das wäre natürlich jetzt in dem Falle wirklich blöd.
Aber irgendwann will ich, dass die beim Dschungel alle rausgeschmissen werden und man nur, also nichts gegen die Menschen, die sind sicher nett und so. Aber
das sind wirklich nette Menschen.
Ich will nur den Dreck sehen.
Aber das ist doch, ist das nicht ein bisschen, also der Dreck, was ist denn der Dreck? Ist der Dreck jetzt wirklich so der Ficky-Ficky-Inselade?
Nee,
oder ist der Dreck jetzt irgendwie...
Nein, an Lagerfeuer sitzen und die Hüllen, die geistigen Hüllen fallen lassen. All diese Unsicherheiten, die machen dieses ganze...
Okay, verstehe.
Ja, keine Spiele, keine Prüfung, immer der ganze Quatschi. Ich will nur sehen, wie Leute sich hassen, versuchen, jemand anders zu sein. Ich könnte es Promi so oder Big Brother 24 Stunden wäre meins.
Ja, also ich muss zugeben, dass das auch mein Lieblingsteil der Sendung ist. Ja. Also wirklich das Zwischenmenschliche und zwar in allen...
Das furchtbare Zwischenmenschliche.
Ja. Für mich persönlich braucht es die Dschungelprüfung beispielsweise auch nicht. Die ist aber natürlich dazu da,
der Fachmann wackelt schon mit dem Kopf.
Sag mal. Aber sie ist natürlich dazu da, um die, wie sagt man so schön, gruppendynamischen Prozesse in Gang zu setzen.
Das hätte ich jetzt gesagt. So.
Ja. Kackprofi. Ja.
Nein, aber klar, dieses ganze Drama, ich schon wieder und ich beweise mich jetzt. Also die Momente, wenn man die Dschungelprüfung nicht braucht, aber die Momente, wenn sie wiederkommen und du hast gesehen, was passiert ist und siehst jetzt, wie sie es im Camp erzählt, die braucht man irgendwie dann
wieder. Das ist schon der Klassiker, oder wie das immer größer beschrieben wird, als es je stattgefunden
hat. Man spricht da auch von Morbus Bond. Ja. Wenn du wiederkommst und sagst, immer, Leute, das hättet ihr mal erleben müssen. Was ich dafür... das war eine Nummer, du. Das hätte auch von euch, hätte das keiner geschafft.
Die schlimmste Dschungelprüfung ever.
Das kann nur Bond. Wie viel hast du denn? Achso, 2 Sterne, ja. Also Klassiker.
Ja, das stimmt. Fürs Aufbauen von Hass und fürs Entladen von Sachen ist es schon wichtig, aber es langweilt mich.
Freust du dich schon? Oder noch? Du fährst wieder hin, du bist wieder...
Genau, ich freue mich schon und noch. das ist super, das macht total Spaß. Es macht Spaß, mit den beiden Jungs sich das Büro zu teilen. Das Team ist super.
Die beiden Jungs sind...
Jörg Über und Jens-Oliver Haas.
Genau.
Und Olli ist der Mann von Sonja. Und Jörg Über ist der Stammautor von Daniel Hartwig. Und Jörg ist jetzt, glaube ich, auch schon im 5. Jahr dabei.
Ach, jeder hat da seinen eigenen?
Nee, ich bin ja nicht. Okay.
Du bist für die Dschungelprüfung.
Nein, wirklich. Man muss es ja klar wirklich so sagen. Olli ist als Mann und Stammautor von Sonja immer natürlich dabei gewesen.
Ja.
Dann waren Olli und ich halt einfach über eine Dekade quasi ein Duo. Und irgendwann wollte Daniel Hartwig seine eigenen Autoren mit dabei haben. Einfach alleine schon, weil man das so hat. Und dann bin ich aber nicht hinten rübergefallen, sondern haben sie gesagt, so wie so eine geschiedene Frau mit Kind, die uns gibt's nur im Doppelpack.
Und dann, ihr seid eine Patchwork-Familie.
Wir sind eine Patchwork-Familie. Ja. Und ich bin der adoptierte weißrussische Junge, wo sie sagen, den kannst du jetzt auch nicht wieder abgeben.
Ja,
bist du seit Anfang an dabei?
Nee, ich bin zur vierten Staffel eingestiegen. Also ich bin mit Julia Siegel zusammen in den Dschungel eingezogen.
Ja, ja. Schöne Sache. Ah, Julia Siegel. Ich bin großer Julia Siegel-Fan, ja.
Big
Fan.
Haben wir eigentlich Fragen? Wir hätten vorher das nochmal überlegen sollen. Gibt es was, was wir immer schon mal wissen
Ich will
wollten?
Alles. Ich weiß nicht, was er erzählen darf. Kannst du nicht Sachen erzählen, die du nicht erzählen darfst, in der Hoffnung, dass den Podcast nicht so viele Leute
es
hören?
Das Ding ist ein Welterfolg. Es gibt ja schon MeToo-Produkte von großen Zeitungen, die plötzlich sagen, wir müssen jetzt Podcast machen. Als erstes kopieren wir erstmal den erfolgreichsten Podcast. Und lassen unsere beiden besten Leute darauf. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, es hängt immer von der Frage ab. Also
Es
ist aber auch tatsächlich gar nicht so spektakulär, wie man sich es vorstellt. Es wird deutlich weniger gelogen, als man denkt. Und von der Produktion her. Also es ist nicht so, dass die Sachen einfach brutal zusammengeschnitten werden, dass die Leute da völlig verzerrt wiedergegeben werden.
Come on, manchmal ist so wenig los, dass das, was zusammengeschnitten ist, wenn man denkt, wenn das schon das Beste des Tages war. Ja, also das Gefühl kriegt man schon.
Ja, das gibt, natürlich, wir hatten Staffeln, wo wir ja nun auch explizit sogar nach vorne gegangen sind und gesagt haben, wir lassen morgen einen Einradfahrer hier durchfahren, der mit Fackeln jongliert, damit überhaupt irgendwas passiert.
Ist das aber das Problem im Dschungel, dass alle viel langweiliger sind, als man denkt?
Ja, nicht immer, ne? Nicht in jeder Staffel. Aber ich finde, die Aurelio-Staffel beispielsweise ist ja ein super Beispiel. Aber ein super Beispiel dafür, dass halt eben doch weniger beschleunigt wird oder zusammengeschnitten wird, als man das annimmt. Weil man hat ja irgendwie irgendwelche Möglichkeiten. Das war schon besser als das, was Aurelio die gesamte Staffel erzählt hat. Man hätte ja die Möglichkeiten, etwas zu tun und auch etwas zu skripten, wenn man das denn wollte. Und diese Staffel ist eigentlich der Beleg dafür, wie dann doch vergleichsweise unangerührt das ist, was da unten geschieht.
Ja.
Wie viel?
Leider.
Ihr seht wahrscheinlich beruflich einfach auch nur die fertigen Massen,
weitestgehend,
oder? Weitestgehend. Oder gibt's da irgendwo so eine Monitorwand, wo ihr sitzen könnt und live?
Also wir zuschauen. Haben, ja, wir haben, ne?
Standleitungen live ins Hotel.
Ja, wir haben bei uns im Büro tatsächlich, wir sind ja in der Nacht aktiv, wie so Hamster, da haben wir immer einen Fernseher bei uns im Büro. Also das heißt, da läuft der Stream rund ums Lagerfeuer. Also wenn jetzt irgendwie nachts einer plötzlich wach wird und sich an den Füßen rumspielt oder sagt, ich ersteche jetzt einen mit einem Ast, dann sehen wir das als Erste.
Ja.
Es sei denn, wir sitzen gerade über den Rechner gebeugt und tippen, während da oben gerade die Hölle losbricht. Aber nein, also wir kriegen in der Regel auch immer das gezeigt, was dann so in der Nacht entsteht. Aber wir sind beim Entstehungsprozess dabei, als wir immer mal wieder in diese Schnittcontainer gehen und sagen, was macht ihr denn da gerade? Und so.
Aber du machst doch, wollen immer eigentlich alle mit dir über Dschungel reden, weil du machst ja schon auch noch lauter andere Sachen. Du machst doch die ganzen Podcaste, zwei zumindest,
Kölner Treff.
Kölner Treff, wo wir uns knapp verpasst haben.
Ja, leider.
Ja, aber
ich habe aber zur Vorbereitung dein Buch gelesen und das hat mir sehr viel Freude. Also Freude ist vielleicht, hat mir auch Freude gemacht. Also du hast spät genug abgesagt, als dass es sich dann auch gelohnt hat, das Buch auch wirklich zu Ende zu lesen.
Ja, ich habe super spät abgesagt, einen Tag vorher. Aber du machst ja auch noch anderen Kram.
Genau, ja, zum Glück, also das ganze Jahr über. Also ich rede auch das ganze Jahr über eigentlich nicht über den Dschungel, weil es dann auch nichts zu erzählen gibt. So jetzt in dieser Phase des Jahres kann man mal wieder. Ist ja auch Teil meiner Arbeit. So.
Aber Entschuldigung, das ist eigentlich meine drängendste Frage, die ich an dich habe. Wann machst du das alles? Du machst irgendwelche komischen Fußball-Podcasts, die aus irgendwelchen Gründen immer in meine Twitter-Timeline gespült werden, nichts mit zu tun haben.
Stefan ist ein großer Fußballfan, wir kicken auch privat.
Du machst bei Entertainer, jetzt Magenta hast du diese Show gemacht, du machst diesen Kölner Treff, du schreibst eine Kolumne für einen Stern.
Ja, ich kann mich gut organisieren.
Das ist nur alle zwei Wochen, das ist nicht so viel Arbeit.
Nee, die Kolumne im Stern? Nee, die kommt jede Woche.
Das ist jede Woche, das ist nicht so viel Arbeit.
aber bist du so ein Workaholic? Ist das ohnehin deins? Oder?
Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich, finde ich, sogar eine relativ faule Sau. Ja, was mich vom faule Sau sein abhält, ist, glaube ich, der Narzissmus. Der ist dann doch noch stärker als die Faulheit und treibt mich natürlich dazu, dann irgendwas zu twittern oder selbst die Kolumne zu schreiben. Also wenn Uli Hoeneß jetzt irgendwas macht oder so, dann weiß ich, da würde ich jetzt gerne mitteilen, wie ich dazu stehe. Jetzt
aber dafür,
ich,
aber dafür, da muss, dafür kann man ja wirklich auf Twitter gehen, anstatt dann irgendwie gleich sich seine eigene Show.
Also das mit, der Kolumne hat sich natürlich einfach so ergeben und das mache ich jetzt auch 5 Jahre und ich mache das ja auch gern. So. Mhm. Und da ist es natürlich eine super Fläche, um einfach diversen Empfindungen dann Raum zu geben. Und ja gut, die beiden Podcasts, der mit Polak und der mit den anderen Jungs, die Dinge haben sich echt so ergeben. Es ist selten so, dass ich zu Hause gesessen habe und gesagt habe, das würde ich gerne machen und wer lässt mich das jetzt machen? Sondern es war immer umgekehrt, dass immer irgendwelche Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, würdest du nicht gerne. Mhm. Und ich dann, das werdet ihr ja bis zum gewissen Grad auch kennen. Und du musst für dich nur die Entscheidung treffen, habe ich da Bock drauf oder nicht? Oder viel wichtiger jetzt im Laufe der letzten Jahre, habe ich da Zeit zu? Mhm. Kriege ich das logistisch hin? Oder auch...
Gibt es ein schönes
das,
Geld?
Ist aber nicht das Vorrangige. Okay. Wirklich nicht. Sondern es geht aber vor allen Dingen jetzt auch darum, passt das überhaupt noch irgendwie ins Gesamtportfolio? Also der Dschungel ist jetzt mittlerweile ja schon fast der größte Ausreißer. So, mhm. Nehmen wir mal an, wir würden den Stern als seriös bezeichnen, dann, ne?
Lass so, mal so tun.
Lassen wir das, machen wir das. Gehen wir mal hypothetisch davon aus, der Stern sei seriös. Dann ist das ja jetzt, so, bin ich ja so langsam so mit dem dicken C zumindest so in der Seriosität. Den würde ich mir jetzt, das würde ich mir jetzt nicht kaputt machen wollen dadurch,
ist dass das
ich jetzt.
Richtig?
Ja, ich finde schon, dass es nicht ganz unwichtig ist, im Laufe der Zeit, also sich mehr um die Dinge zu kümmern, die einen persönlich einfach mehr interessieren. Also mir ist es, also jetzt mal ganz blöd gesagt, ich fühle mich wohler, wenn ich bei Maischberger was zum Thema Friedrich Merz erzähle, als wenn ich jetzt irgendwie neben Heller von Sinnen sage, was ist das denn für ein Gummiteil? So. Ja, und das war aber nicht immer so. Und
das gilt ja für fast alles bei mir. Mir fallen wirklich viele Sachen ein, wo ich mich wohler fühlen würde, als neben Heller von Sinnen ein Gummiteil.
Zugegeben. Ja. Nein, aber es gibt halt so diverse Dinge, die im Laufe der Jahre sich dann ergeben haben. Und jetzt geht es eher darum zu sagen, okay, das lassen wir jetzt einfach sein. Wo ich bestimmt vor 7 oder 8 Jahren gesagt hätte, ja klar, her damit.
Was war das Peinlichste? Oder das, wo du im Nachhinein denkst, wow, das hätte man sich wirklich sparen können.
Ach, weiß ich nicht, irgendwie passt ja alles ganz gut zu. Also lustig war auf jeden Fall, als ich nackt auf einem Pferd durch die Eifel geritten bin, ne, bei Pro7 zur besten Sendezeit. Angetrieben komplett von Sonja Kraus. Ja, ich hatte so eine fleischfarbene Unterhose an, die weggepixelt wurde.
Was war das?
Das war Talk, Talk, Talk on Tour. Klingt also jetzt wirklich, jetzt klingt nicht...
An Talk, Talk, Talk erinnere ich mich. Tour ist anscheinend an mir vorbeigegangen.
Ja, das war im Grunde genommen, das war so ein bisschen wie Fari sucht das Glück. nur zu einer besseren Sendezeit. Und kürzer.
Ja.
Ja. Und mit dir in einer fleischfarbenen Unterhose.
Absolut richtig, ja.
Heute würdest du das nicht, müsstest du sagen.
Nee, das würde ich tatsächlich echt nicht mehr
machen. Wegen der fleischfarbenen Unterhose, sagen wir mal, in diesem klassischen Mickey-Rollkragenpullover wärst du schon auf dem Pferdchen?
Ach, nein.
Generell keine Pferdchen mehr.
Keine Pferdchen nicht mehr. Reiten. Keine Nacktheit mehr, keine Pferdchen mehr. Das muss jetzt einfach reichen.
Wollen wir über Pferdchen, müssen wir auch mal den Anrufbeantworter noch abdenken? Ja, lass mal, wir haben einen Anrufbeantworter. Hast du drauf gesprochen?
Ich hörte schon, dass ich der Eitelkeit bezichtigt wurde.
Ja, aber da haben wir Nein gesagt.
War total überrascht.
Lassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Ja, hallo, hier ist Jenny. Ich höre euch zwar ganz strebermäßig seit der ersten Folge,
bin mir aber
gerade nicht sicher, habt ihr schon mal über The End of the Fucking World auf Netflix geredet?
Ja.
Da ist nämlich jetzt gerade die zweite Staffel
raus.
Es eine zweite Staffel gibt und ich kann mich nicht erinnern und kann es auch auf eurer großartigen Website nicht nachvollziehen.
Ich bin mir aber fast sicher.
Sagt ihr das kurz?
Ist das mit diesem Autisten so ein bisschen?
Ja, hallo, das ist die Julia aus Tirol. Ich wollte euch mal das österreichische Bauersuchtfrau empfehlen, weil ihr ja zuletzt nicht begeistert wart vom deutschen Format, was ich sehr schade gefunden habe. Aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich nicht so toll wie das österreichische. Ich kann nämlich seit einigen Monaten nichts anderes mehr schauen als das österreichische Bauersuchtfrau. Das gibt's in der Mediathek von ATV. Und um der Sarah ein bisschen schmackhaft zu machen, kann ich sagen, dass es dort viele junge Beauty-Bauern gibt.
Beauty-Bauern?
Und auch junge Influencer-Mädchen, die einem gar nicht leid tun müssen. Und zwischendurch aber auch so urig österreichisch ältere Bauern. Aber da die Moderation ganz okay ist und ich finde sie sogar eigentlich ganz lustig, aber da würde mich eure Meinung interessieren.
Hallo, hier ist der Oliver, den die Sarah sogar aus Leipzig kennt als den aufgeweckten Mann aus der ersten Reihe oder so. Ja, also ich wollte eigentlich nur loblos werden. Also das macht total Spaß, euch zuzuhören und keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hört nie auf, den Podcast zu machen und macht vielleicht nochmal eine Live-Tour.
Warum hast du den Mann aufgeweckt?
Ihr das noch mal
was? Ich erinnere mich an den Mann gar nicht.
Beantwortung damit bekommt von den Leuten, die eure Podcasts hören. Ja, keine Ahnung. Das war das, was ich sagen wollte.
Danke.
Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Tschüss, Oliver.
Und als besondere Schmankerl in der aktuellen Staffel gibt es einen ESO-Bauern, also inklusive Feenwiese und Männlichkeitswahn, den man unbedingt gesehen haben muss. Und dann gibt es einen Muskelbauern aus der Steiermark, der sich sage und schreibe 7 Frauen auf seinen Bauernhof einlädt und dann heillos herrlich überfordert ist mit der Situation. Und das ist
das klingt super,
das ich euch empfehlen würde. Und ja, jetzt habe ich einmal bei euch angerufen. Ich bin ein großer Fan seit der ersten Stunde. Lieb euren Podcast über alles und schick schöne Grüße nach Berlin. Ciao.
Voll Muskelbauer aus der Scheibe. I need the sunglasses. I need the motorcycle and the leather jacket.
Muskelbauer ist schon ein gutes Wort.
Ja, aber auch die ganzen Beautybauer. Das war unser eigenes Wort.
Der baut Avocados letzten, an, oder?
Ja, die sehen dann so niedlich aus wahrscheinlich.
Vielleicht musst du das gucken.
Ich will es, glaube ich, wirklich. Sie hat sehr gut anmoderiert, finde ich.
Ja. Aber der ESO-Bauer sieht aus wie Toni Hofreiter von den Grünen, ne? Oder?
Das rätst du jetzt, oder? Hast
du mir den vor.
Du guckst das wahrscheinlich.
Ja, klar, selbstverständlich. Das wirst du gar nicht glauben. Ich gucke tatsächlich überhaupt keine dieser Formate. Ich habe in diesem Jahr, was mich echt gar nicht interessiert, ich habe nur eine Sache, einen Fehler fast gemacht. Ich bin nämlich versehentlich, ich bin so reingerutscht in die 4. Folge vom Sommerhaus der Stars.
Ja. Ja.
Und da war ich aber sowas von hooked. Und selbst meine Freundin, die wirklich deutsches Fernsehen verachtet, hat mir spätestens nach der 5. Folge, habe ich SMS gekriegt, so nach dem Motto, du kommst, bist du bald zu Hause, das Sommerhaus der Stars fängt an, du tickst wohl nicht richtig, wo bist du denn noch?
Ich hatte genau das Gleiche mit meinem Freund, der immer meinte, der verachtet diese Sachen und ich habe ihn bei allem jetzt, wir haben Laufeile, also alles und auch richtig so ist schon, wann kommt denn der nächste Bachelor in Paradise so, ich hab den Mann gut erzogen.
Aber Sommerhaus der Stars, wir haben darüber geredet, ich habe wirklich den Glauben an die Menschen, also ich habe schon ohnehin keinen großen.
Du bist
aber
so dumm, ey. So dumm,
die geht doch jetzt in den Dschungel, die Schrei-Elena geht in den Dschungel. Stimmt das, Micky?
Ja, endlich mal eine total überspannte Hupenelse.
Aber es war ja vollkommen klar, dass
was ist das, ist die wo bleibt die Gerechtigkeit?
Ja, wo bleibt die Fairness? Wo bleibt die Fairness?
Oh Gott.
Ja, das wird toll. Ich werde ganz aufgeregt. Wir müssen aufhören, darüber zu reden. Ich liebe all diese Formate.
Ich muss aber sagen, dass die mich in ihrer Primitivität auch echt ein bisschen angesprochen hat.
Die Frau jetzt?
Ja, total.
Ich fand das die auch ein bisschen heiß.
Muss ich ehrlicherweise auch zugeben. Irgendwas da.
Was macht denn der Mike in der Zeit? Hieß der
aufs
Mike?
Kinder
Mike
aufs, ja, der den kann doch, mochten wir auch gerne. Ja.
Kann er nicht? Kann die den nicht so wie in der IKEA im Bällebad den einfach so lange in so einer anderen Reality-Doku einfach parken? So
Ne? Das ist irgendwie so
Promi-Singles oder so Promi, was weiß ich, keine
macht
Ahnung.
Das doch Kita. Selber. Ihr müsst doch nur im Versace da irgendwie.
Hast total recht.
Ne?
Ja, warum wird da noch nicht nochmal so ein Spin-off gemacht?
Einfach. Das frage ich mich
und
auch.
Die anderen. Das würde heißen und die anderen.
Und die anderen.
Ja, und dann einfach, da geht doch auch die Luzi ab teilweise,
es
oder nicht,
schon,
unter den Begleitungen.
Es
die
gab schon Staffeln, da waren die Begleitpersonen prominent. Als die im Camp.
Ich bin so neidisch auf deinen Job. Wir müssen jetzt einen richtigen Job. Wir müssen jetzt arbeiten. Wir können nicht nur quatschen.
Genau, end of the fucking world. Ich bin mir fast sicher, dass wir darüber geredet haben, dass wir es toll fanden.
Das waren die zwei Teenager, die zusammen abhauen.
Er will sie umbringen.
Ja, toll fand ich es nicht. Aber gut fand ich es. Nicht toll. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Das weiß ich noch. Ja.
Okay.
Ja, ist die Stimmung um einmal jetzt.
Da fällt mir ein, ich muss mal Sex Education weitergucken.
Ja.
Weil ich nämlich die ersten 4 Folgen eigentlich sehr gut fand.
Das ist auch sehr gut.
Und das hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Und was dann war irgendwie das nochmal? Das Deutsche, wo der Kleine... Nee, was war Sex Education?
Englische...
Gillian Anderson als Mutter. Ich fand's echt gut. Also das, was ich gesehen habe.
Was ist damit passiert? Habe ich das nicht fertig gesehen?
Weiß keiner. Ich habe es fertig gesehen, fand super.
Doch, ich habe es nur verwechselt, dass das nicht deutsch war. Ja, klar. Er war von seiner Mutter so über Sex Educated, weshalb er das dann gegen Geld oder Drogen...
Das war
auch
eine
Drogen
sehr feministische Serie, wie ich fand.
Aber Gillian Anderson war toll.
Toll, super. Alter, sowieso die ganzen Frauenfiguren ganz toll. Wirklich sehr, sehr gut.
Kommen wir zu The Morning Show.
Ja.
Stichwort Frauenrollen. Ich versuche hier nur stümperhaft von A nach B zu kommen.
Über Fleabag habt ihr ja schon gesprochen. Das macht mich natürlich stinksauer.
Ja, wenn du möchtest, die Zeit würde ich dir wirklich gerne noch geben, weil du so Fan warst und so traurig warst, dass du in der Folge dann nicht kommen konntest.
Also im Grunde genommen gibt es ja eine Sache gibt es darüber zu sagen. Also alle, die sich darüber aufregen, dass Phoebe Waller-Bridge jetzt mitschreibt am neuen Bond und dass das ja irgendwie gar nicht geht, die sollen wirklich ihre Fresse halten. Weil also bessere Dialoge wirst du in einem Bond-Film höchstwahrscheinlich dann nicht mehr haben.
Aber das tun doch eh nur Idioten. Also ich habe das irgendwie mitgekriegt, weil Daniel Craig hat sich irgendwie aufgeregt, weil er das so gefragt wurde, ob das jetzt so der Bond braucht jetzt auch eine Frau im Hintergrund.
Ich glaube, Daniel Craig hat daraufhin ist in diese Falle getappt.
Im Gegenteil, er hat sehr explizit gesagt, ich werde nicht in die Falle tappen und auf diese Quatschfragen antworten, weil was Besseres als sie für jemanden, der diese Dinge schreibt, kann man sich gar nicht wünschen.
Und machen wir uns nichts vor, die wird da ja auch das Ding nicht zu 100% schreiben. Die muss doch da sich dauernd verteidigen.
Sie soll das jetzt gut machen.
Too spicy it up.
Oh, das ist aber auch ein bisschen traurig. traurig. Das ist wie, wenn ich bekifft mir selber die Haare schneide und am nächsten Tag, was ich regelmäßig mache, zum Friseur gehe und sage, kannst du das nochmal ordentlich machen?
Ich glaube, das ist ein undankbarer Job. Ganz so. Ich glaube, sie kriegt doch da sehr viel Geld dafür.
Ja, aber trotzdem muss sie etwas aufräumen, was sie von vornherein hätte vielleicht besser machen können.
Den ganzen Quatsch muss sie den ganzen Quatsch nicht selber ausdenken und du machst dann nur so ein bisschen...
Ist ja gut.
Ist ja sowieso mal derselbe Kaps. Nee, ich hab noch.
Ah, okay.
Ich glaube, es geht auch bei diesem Bond einfach nur in erster Linie wieder darum, Christoph Waltz so gut wie möglich zu verschenken.
Oh, spielt er damit?
Ich glaube ja, ne? Ich glaube,
der ist noch dabei. Der ist gar kein deutscher Star mehr, ne? Der ist jetzt ein amerikanischer Star.
Nee,
ist
auch eine Ösi, ne?
Pass mal auf, in ein paar Jahren guckt man das alles nur noch wegen der Dialoge. Ja, okay, die Action-Sachen, aber die Dialoge im neuen Bond, das
nur
ja,
wegen der Interviews,
wegen
ne?
der Phoebe.
Ich gucke ja. guck den Bond nur wegen der Interviews.
Also ich kann nur sagen, Fleabag, fantastisch.
Ja, wir haben es geliebt ohne Ende. Ja. Wir haben, glaube ich, nicht ein Aber gehabt. Wir fanden es nur super.
Ja.
Also mit Andrew Scott natürlich sowieso nochmal,
ja.
wo ich mich ja weigere, dass der schwul ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es vielleicht nicht so ist.
Ich hab, als ich jetzt in England war, habe ich... ich muss das anders erzählen. Es gibt in England sowas, ich glaube, das gibt es hier noch nicht, dass die in Kinos zeigen die Aufzeichnungen von Theaterproduktionen.
Okay.
So dass du im ganzen Land so die Theaterstücke sehen kannst. Und die Phoebe hat ja nochmal irgendwie jetzt ein paar Wochen gespielt, dieses Theaterstück, das ist ja eigentlich so ein Solostück von ihr, auf dem das alles beruht. Und das habe ich im Kino gesehen, was ein bisschen weird ist.
Ja.
Aber es war ganz großartig. Ja? Also wahnsinnig intensiv. Ich dachte, das ist nicht so ein bisschen merkwürdig, dann im Kino sich das anzugucken. Super. Also ich weiß gar nicht, vielleicht kann man es hier sogar
ich
auch irgendwo...
Ich wollte gerade sagen, kann man das irgendwo
streamen? Kann gut sein. Also wenn jemand daran vorbeikommt irgendwo, ich kann das sehr empfehlen, auch wenn man die Serie schon kennt. Also das nochmal als diese pure Form. Sie erzählt das alles selber als ein Fraustück da auf der Bühne.
Die ist
super.
Aber auch toll. Die ist halt auch... Mit der kann man endlich... Der Micky da, die ist auch hot, ne?
Die ist wirklich toll, ja.
Ja, also auch im Sinne von...
Absolut. Ja. Ja,
so weißt du das.
Ich kann mit dir nie über das sprechen.
Aber wieso weißt du, ob
Frauen
die hot
heiß
ist?
Sind? Ich finde, weil ich heiß finde, wäre ich ein Typ, würde ich da mal nach einem Kaffee fragen.
Kein Typ.
Ein Teil von mir ist ein Typ.
Man kann doch auch gleichgeschlechtliche Personen natürlich, also ich kann doch auch sagen, dass ich Daniel Aminati einfach unfassbar, ne?
Was?
Ja gut, da ist das auch, das steht auch in seinem Wikipedia Eintrag, das ist was anderes.
Ja. Oh, ich dachte, du wirktest gerade so, dass dir ein bisschen Puls fehlt. Deswegen dachte ich, sage jetzt mal einfach einen Satz, der wieder so ein bisschen.
Daniel Aminati.
Der ist auch Muskelbauer, ne?
Der ist wirklich Muskelbauer. Der baut die auch an. Oh, wir müssen jetzt anfangen zu arbeiten, Kinder. Wir reden jetzt über The Morning Show.
Sollte ich das vorstellen? Ich glaube ja.
Nee, ich sollte das, glaube ich, vorstellen. Mir ist es egal. Wer danach macht doch, was du willst.
Morning Show ist eins der ersten Projekte von Apple TV Plus, dem neuen Streamingdienst, weil wir noch nicht genug haben. Und es ist eine Dramaserie, spielt wenig überraschend hinter den Kulissen einer Morning Show,
ja.
Die gerade einen größeren Skandal haben, weil wegen MeToo-Vorwürfen einer der beiden des Moderatorenpaares leider rausgeschmissen werden musste. Die verbleibende Moderatorin wird gespielt von Jennifer Aniston.
Yay.
Und es ist, wie ich gelesen habe, tatsächlich ihre erste Fernsehserie seit, wie hieß das damals noch?
Ich weiß nicht, irgendwas das. Mit Leute. People, ja. So eine, also ja, Friends.
So, sie ist im Grunde erstmal die Hauptperson. Es geht darum, wie macht man jetzt weiter? Wie geht man damit um mit diesem Skandal? Bespricht man das on air oder nicht? Wie managt man das im Hintergrund? Es stellt sich dann relativ schnell raus, dass das ohnehin eigentlich die Leute dabei waren, sie loswerden zu wollen, weil so ein bisschen der Schwung fehlt. Eigentlich ist sie zu alt und es gibt eine zweite Hauptperson, eine Frau, die irgendwie aus der Provinz kommt, da auffällt mit so einem, Reporterin, die irgendwie bei so einer Demonstration jemandem mal so den großen Fact-Check um die Ohren haut, damit viral geht. Und da verrät man, glaube ich, nicht so viel, weil das alles, glaube ich, von der ersten Sekunde wirklich darauf hinzuläuft, die durch verschlungene Irrwege dann am Ende ihre Co-Moderatorin wird. Und dann ist das die Geschichte. Wie diese Morning Show gemanagt wird, Machtkämpfe, Leute, wer schafft es dabei zu bleiben, wer bleibt beim Skript und liest schön alles ab, was auf dem Teleprompter steht und wer bricht davon aus und sagt die Wahrheit.
Wie viele Folgen? Weil ich habe nur drei.
Vier.
Also die sind nicht alle online, oder? Weil ich habe nämlich nur drei gesehen und dachte, auch die vierte hätte ich jetzt schon noch gesehen.
Die vierte ist jetzt draußen.
Ach, jetzt erst ein bisschen.
Ja, gut, es kommt, glaube ich, jeden Freitag jetzt eine, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, wenn man das jetzt schon so...
Ja, oder der Punkt bei Streaming ist auch so ein bisschen, kann ich bitte alles sofort haben?
Da habt ihr euch doch letztes Mal schon drüber beschwert.
Na,
ne?
Weil der schwule Betschi, wie heißt das denn nochmal? Bei Prince Charming nervt es mich ein bisschen, wenn das nur online... Ich möchte.
Aber dann guckst du das weg. Es ist in deinem Sinne, glaube ich, weil du guckst die Sachen dann nur weg und dann schon wieder vorbei.
Ja, oder ist es richtig bekloppt? ich habe gestern geguckt, weil die zweite Staffel von Hinderfing ist jetzt online bei Arte. Mhm. Und wenn du auf die Mediathek von Arte gehst, habe ich auch selten gemacht, um ehrlich zu sein, dann siehst du zweite Staffel und du kannst erst die Folge 6, 5 und 4 gucken. Ich denke, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, erstmal 1, 2 und 3 online zu stellen? Das hat mich ein bisschen irritiert. Nein, das war, ich habe hin und her und zweite Staffel, nicht die erste, zweite.
Also ich habe dann auf jeden Fall nur 3 Folgen von The Morning Show gesehen, dass wir es wissen. Vielleicht sagen wir noch, dass Steve Carell auch mitspielt.
Steve Carell spielt Mitch, den jetzt leider arbeitslosen, ausgeworfenen Co-Moderator. Und Reese Witherspoon ist die junge, irgendwie ein bisschen konservative, unangepasste neue Star am Talkshow-Himmel.
Bradley Jackson.
Yes.
Bradley Jackson.
Hätte gar nicht so viel dazu zu sagen, außer dass es mich sehr befriedigt und ich das gut finde, aber ich kann nicht groß argumentieren. Ich liebe Jennifer Aniston. Ich fand die bei Friends natürlich super und ich fand die auch immer cooler als Monica, weil die auch dieses Dumme so schön gespielt. Naja, aber so, die war nicht nur...
Die ganze Welt ist cooler als Monica.
Ja, aber Rachel wurde ja immer auch wegen Hotness vor allem gut gefunden. Ich mochte aber immer diese Bereitschaft zu Dummheit in der Figur von Rachel. Deswegen mag ich die eh gerne. Und Jennifer Aniston hat ja ihr Leben lang dann immer nur so blöde, oder nicht blöde, aber so Romcoms gemacht. Diesen einen wunderbaren Indie-Film Cake, in dem die fantastisch ist, depressiver, also wirklich schlimm, manisch-depressiv, glaube ich, egal. Deswegen hatte ich so Bock, die zu sehen und die befriedigt mich sehr, also die Figur auch. Und ich mag alles. Ich kann dazu nicht so viel sagen, außer dass mich ein weiteres Mal kriegt, wie beschissen Fernsehen ist. Ich habe ungünstig, also das Medium und wie, ich habe diese Roger Ailes-Doku, die du mir empfohlen hattest, direkt davor gesehen. Und dann direkt mit The Morning Show angefangen und dann kriegt man wirklich so ein bisschen Hass auf Fernsehen im Allgemeinen, wie es läuft, wie wichtig Quoten sind und sich hochschlafen oder wie, also all das ist so
ähnlich. Wie fake das alles ist.
Ja, und ich bin da wirklich empfindlich und dann war ich am Anfang von The Morning Show so ein bisschen, oh Gott, stimmt, das ist ja alles so zum Kotzen. Und dann mag ich es aber gern. Ich mag auch, dass Steve Carell nicht das komplette, soweit ich das verstanden habe, Arschloch ist, denn natürlich hat er da Affären gehabt mit Frauen, aber und es ist so ein MeToo-Fall, aber es ist auch nicht ganz so, weil man mag ja auch Steve Carell und ich glaube, der spielt halt nicht den Bösen. Aber so,
also ich finde,
sagt ihr erstmal, ich finde da nicht richtig eine Meinung zu, außer dass ich sehr mag, Punkt.
Also ich würde mich meiner Vorrednerin bis hierhin komplett anschließen und zwar aus genau den genannten Gründen. Was ich bei der Behandlung der MeToo-Thematik in der Serie gut finde, ist, dass sie die MeToo-Thematik komplexer behandelt eigentlich als das Medium Fernsehen an sich, weil da ist es... Das meinte ich auch schon ein bisschen deiner Anmoderation entnommen zu haben. Manchmal ein bisschen sehr, finde ich fast ein bisschen plump, wie damit umgegangen wird. So, jetzt bricht sie aus dem Skript aus. Jetzt sagt sie die Wahrheit. Das ist so eigentlich wie das Ende eines Hollywood-Films, wo die Person das eigentlich erst so im letzten Viertel macht. Ja. So, jetzt was macht sie hinein? Und am Ende stehen natürlich alle auf und applaudieren. Aber erst nachdem sie links und rechts geguckt und einer steht auf und sagt, ja, genau.
Ist das so Folge 4, die ich nicht gesehen habe?
Und das ist Folge 4. Und das ist natürlich ein bisschen drauf, finde ich. Ein bisschen früh, ein bisschen stark drauf, weil die setzen natürlich jetzt sehr früh schon diese Highlights, dann ist man natürlich auch gespannt, wie viele Folgen sind es? 8 oder 6?
10, glaube ich.
Ja, aber
10
wer weiß, sogar. Was die noch vorhaben. Vielleicht geht es gar nicht darum, sondern...
Aber das war mir ein bisschen too much für den Moment, weil diese Figur der Bradley Jackson, die ja Reese Witherspoon spielt, die ist ja ein bisschen weniger komplex, finde ich, als die anderen Figuren. Also ich finde, Jennifer Aniston mit ihren, also die hat ja tatsächlich dort auch mal die Gelegenheit, so Mikro-Expressionen auch endlich mal zu wagen. Ne? Das ist, du siehst in ihrem Gesicht plötzlich ganz viele Gefühle gleichzeitig. Sie ist natürlich einerseits auch so eine richtige nasty TV-Bitch, so sich durchbeißen. Andererseits spürst du natürlich
nicht
auch...
Nicht komplett, ne? Das ist angenehm, genau, dass die nicht nur scheiße ist.
Genau, die ist nicht nur scheiße, die hat ihren eigenen Kampf, die hat ihre eigene Verzweiflung, weil sie nicht genau weiß, wie sie damit umgehen soll, mit der Rolle, wie sie weitermachen soll. Du merkst auch, dass sie mit manchen Entscheidungen, die ja letzten Endes ja auch Reese Wither, toller Name,
sag einfach
Reese Witherspoon, ich sag einfach mal Bradley Jackson,
ja,
sag mal,
okay.
In diesen Stuhl befördert. Das ist ja auch, ist ja im Grunde genommen so eine Art Flucht nach vorne gewesen und mit diesen Konsequenzen muss sie dann ja auch leben.
Ja.
Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und genau, und wie Steve Carell dargestellt wird, gefällt mir tatsächlich auch sehr gut, weil er halt eben auch nicht einfach nur der Assi ist. Er ist ja kein Harvey Weinstein.
Das ist der Punkt, da war ich mir nicht, das hatte ich schon richtig verstanden, dass der durchaus Affären hatte, aber zumindest das, was er sagt, dass das halbwegs einvernehmlich war und es zumindest keine Oh, das fühlt sich alles falsch an.
Ich glaube, so richtig wissen wir das auch noch
nicht. Nee, okay, man weiß es nicht. Aber das ist das, was bisher vermittelt wird und das, aber es macht auch Sinn, weil wenn der ein Harvey Weinstein wäre, dann, das will doch Steve Carell nicht sein, jemand, der nur scheiße ist.
Müssen wir jetzt Harvey Weinstein fragen, wie er das findet, der jetzt ja auch gerade zurückkommt auf die, in die Öffentlichkeit und Gerechtigkeit für sich selber fordert.
Ist das so? Ja, ja, ja. Also ich habe nur gehört, dass er im Restaurant jetzt unlängst beschimpft wurde.
Es gab aber auch das, dass er irgendwo im Publikum saß bei so einem Stand-up. Das ist irgendwie so in Amerika
viral gegangen. Bei Louis C.K. oder was?
Nee, bei einer Frau. Also das war alles irgendwie... Der findet sich auch falsch dargestellt, von daher.
Ja, okay, deswegen stotter ich auch so rum, weil ich nicht so richtig, aber es ist schon einfach beeindruckend. Steve Carell ist jemand, den alle Leute lieben, also den Typen auch. Und deswegen ist es so ein bisschen verwirrend, den in dieser Rolle zu sehen. Und deswegen vermute ich einfach, dass der nicht grundböse ist, sondern dass es alles...
Ich fand es auch erstmal angenehm uneindeutig.
Ja. Wie ist denn für dich?
Ich find's auch ganz unterhaltsam. Es hat bei mir auch so einen Sog entwickelt, dass ich wirklich nach der vierten Folge dachte, ich könnte jetzt noch 5, 6 und 7 gucken.
Man ist eh schnell drin, oder? Das passiert mir selten.
Was ich verwirrend finde, ich find's eine verwirrende Mischung aus Oberflächlichkeit und Differenziertheit. Also das stimmt alles, was ihr sagt, dass die Leute mehr als eine Facette haben, dass auch nicht so ganz klar ist, wer gut und böse ist, weil alle auch irgendwie beides sind. Und ist jetzt aber, also an der Stelle ist das schön uneindeutig und gleichzeitig ist es aber ja jetzt nicht so ein komplexes Psychodrama, sondern es ist ja auch einfach eine Hochglanzgeschichte von Machtkämpfen, wer gegen wen, wer setzt sich jetzt gerade durch. Das finde ich angenehm zu konsumieren. Ich frag mich manchmal, ob ich so ein bisschen schlechtes Gewissen haben müsste, weil es könnte dann vielleicht auch mal tiefgründiger sein. Aber es macht dafür einfach Spaß. Es macht auch Spaß, diese Doppelbödigkeit, also dieses falsche Lächeln, was Jennifer Aniston halt auch super kann, so das dann anzuknipsen.
Wie hart die auch gucken kann. Ne?
Ja, ja.
Ja, es gibt, was so diese Frage angeht, jetzt sage ich nicht mehr das, was auf dem Teleprompter steht. Also du hast recht, das ist teilweise auch so ein bisschen plakativ. Manchmal merke ich aber auch da, dass das funktioniert. Es gibt so einmal so einen Dialog, den die beiden miteinander führen, wo sich Bradley Jackson dann entschuldigen muss für was und dann hält die da so eine Rede und du siehst immer zwischendurch schon, dass sie es vom Teleprompter ablesen. Und am Ende dieser Rede sagt dann der Alex Levy, heißt die Jennifer Aniston-Figur, und am Ende dieser Rede sagt die, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und dann kommt wieder der Gegenschnitt auf die ihre Co-Moderatorin und sagt, ja, naja, weil es von Herzen kommt. Und dann gibt's, und das wirkt total überzeugend, dann gibt's einmal kurz den Schnitt und du siehst, dass auch der Satz
auf dem Prompter steht. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte auch Folge 4.
Ja, warum hast du denn nicht?
Weil ich irgendwie, ich habe die ganz früh schon gesehen, direkt vor einer Woche und ich dachte, es gibt noch nicht mehr.
Och, liebe Zuhörer, was Sie nicht wissen, ist, dass Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier diesen Dialog gerade hier hinter mir vom Prompter abgelesen haben.
Ja, ja. Aber super überzeugend.
Ja, total.
Absolut. Also von daher, es ist so ein bisschen eine verwirrende Mischung aus plakativ und trotzdem differenziert. Es gibt eine Figur, wo das eigentlich nochmal auf eine besondere drin ist, das ist der neue Chef der Nachrichtenabteilung von diesem Sender, der aber aus der Unterhaltungsabteilung kommt.
Der ist auch super heiß.
Der
eine Chef, der
ist der Böse, nicht? Der eine, der
so ein bisschen gelockte Haare hat und gut aussieht, mega.
Also Billy Crudup, der.
Ja. Den habe ich sogar gegoogelt.
Den findest du heiß?
Ich finde den heiß, ich mag
ihn. Ich finde den so creepy.
Aber der ist so ein bisschen deswegen. So der Mephisto in dieser Rolle,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Deswegen, genau. Und aber ich finde das toll, weil also einerseits ist der klar der Bösewicht. Und andererseits ist der dadurch, dass der so ein klares, mit so einem Entertainment-Anspruch an dieses, also der kommt da rein und ist eigentlich der Verdächtige, weil alle anderen sagen, wir sind hier aber die guten Journalisten und der guckt das nur als Entertainment. Und oft ist er aber derjenige, weil der eigentlich ist nur oft optimiert auf Unterhaltung, der dann diese Fake-Oberfläche kaputt macht von den vermeintlichen Nachrichtenleuten, wodurch der manchmal in der Rolle der Guten ist, der sagt, nee, lass mal, wir gehen da jetzt nicht zwischen, wir lassen das jetzt mal so laufen. Und das finde ich...
Ist wie Roger Ailes, nur in sexy. So ein bisschen ist es ja auch der das einfach nur für die Quote manipuliert. Ja, na doch. Ich habe es ja direkt davor gesehen. Dieses, nein, wir gehen da nicht dazwischen. Das gerät gerade schön auseinander, das wollen wir sehen.
Ja, genau, weil diese Serie, und das ist auch ein Pluspunkt, natürlich sehr gut verstanden hat und reflektiert, wie Twitter und Social Media funktioniert und wie sehr es dann wiederum auch auf das Konto einer solchen Sendung dann einzahlen kann, wenn du es richtig spielst. Weil genau in diesem Moment, wo Bradley Jackson eskaliert und entgleitet, sagt er ja, die anderen sagen, stopp das sofort. Und er sagt, nee, Ja, lass das jetzt schön laufen. Und weil er genau weiß, was sich dann aufbauen wird. Und es dauert ja auch keine 24 Stunden. Da laufen dann auch schon die ersten Kohorten mit Pappschildern durch die Gegend.
Aber das Lustige ist, dass er dadurch gleichzeitig derjenige ist, der einerseits nur auf die Quoten guckt, aber andererseits dafür sorgt, dass die Sendung ein bisschen wahrhaftiger ist als vorher.
Ja. Was deswegen glaube ich, dass er nicht nur böse ist.
Nein, aber er ist auch nicht nur böse, aber er ist am klarsten, finde ich, so gecastet als jemand, der eigentlich immer der Antagonist ist, immer der.
Aber auf eine coole Art. Also der ist, ich finde schon von Anfang an, auch wie, wir wollen es jetzt ja nicht spoilern, aber wie Reese Witherspoon tatsächlich da aus Versehen Co-Host wird, das wollte ja niemand so, das ist so ein bisschen so passiert und er ist der Einzige, der dann nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern sagt, okay, Challenge accepted, dann machen wir damit irgendwas.
Aber er ist auch derjenige sein, wäre realistisch, wenn das ganze Studio in Flammen aufgeht und alle da drin umkommen, dann daneben stocken. Ja, also morgen Quoten werden gestimmt.
Ja, ist halt vom Quoten her ist ein guter Typ.
Richtig.
Also eine gute Arbeitskraft für so einen Fernsehsender.
Machen wir jetzt noch einen schönen Livestream.
Ja.
Was ich mag, was man auch sagen muss, ich finde dieses ganze Set, Morning Show Set, glaubwürdig. Ich habe oft das Gefühl bei so Sachen, die irgendwie hinter den Kulissen im Fernsehen spielen oder so, du nimmst denen nicht ab, dass diese Sendung dann am Ende so aussieht. Es wirkt immer falsch und ich finde, das bringt einen immer raus aus dieser Realität. Ich finde soweit, ich habe nie bei einer Morningshow gearbeitet, aber ich finde, das wirkt sehr realistisch, sehr echt.
Und das Beste an der Morningshow, es gibt keine 5-minütigen Beiträge von Klaus Strunz. Muss man auch von der Seite mal sehen.
Ja.
Weißt du ja nicht, wir haben nicht die gesamte Morningshow von denen gesehen. Vielleicht haben die es noch rausgeschnitten.
Stimmt.
Was mich total nervt, um jetzt mal was Negatives zu sagen, dieser Vorspann.
Ja.
Was für ein
unfassbar
Scheiß.
Lang. Ist das mit den Punkten?
Ja.
Habt ihr den auch angeguckt und überlegt, ob das was psychologisch bedeuten soll, dass der schwarze Punkt sich immer teilt und den anderen, also ob der
das
Punkt
erzählt,
für irgendwas steht?
Wenn wir es wahrscheinlich, wenn wir es verstehen, erzählt es vermutlich die Geschichte aller 10 Folgen in Form von
in Punkten.
Ja, super. So ein bisschen schon. Ja, die einzelnen Figuren werden ja als Punkte dargestellt und ihre Kämpfe und ihre, aber das.
Ja, aber wer ist der schwarze Punkt, wer ist der weiße Punkt und ist das rassistisch?
Aber was für ein Mist und wie ärgerlich an der Stelle
Hashtag.
Zu merken.
Hashtag.
They too.
Ja.
Und wie ärgerlich an der Stelle zu merken, dass bei Apple Plus man nicht den Vorspann überspringen kann. Ich finde es sonst oft ärgerlich, weil ich denke, Leute, guckt doch auch mal die schön gestalteten Vorspänner. An der Stelle völlig daneben.
Ich finde, man muss den einmal gucken.
Nein.
Doch, ich finde einmal, weil ich wirklich glaube, ja, dann gerne. Okay. Aber ich finde, man muss ihn einmal gucken, weil es wirklich inzwischen ja so Kunst ist. Und viele sich Mühe geben und weil man sich auch lustig darüber aufregen kann. Und danach sollte man ihn skippen dürfen. Das ist ein bisschen wie dieser Vorspann, den ich neulich hatte von Morddeutschland. Verbrechen, Tatort, wenn ihr mal einfach nur so Worte, die...
Morddeutschland?
Genau, Morddeutschland. Ja. Es spielt schon in... Norddeutschland und es sind Mordfälle aus Norddeutschland. Da wird aber gar nicht so viel gemordet, dementsprechend... übersichtlich. Also es gibt schon die war tot, ohne Frage, aber mir fehlte so ein bisschen was mit Gedärmen.
Manche Morde sind Sarah nicht Mord genug.
Es ist wirklich schwierig. Ich habe einfach so viele geile Toten schon gesehen. Dann.
Du, ich habe heute noch in der Zeitung gelesen, die haben einen Russen in St. Petersburg aus dem Wasser gefischt und er hatte im Rucksack Frauenhände dabei.
Ja,
so, das
soll mal in Morddeutschland passieren.
Dann sind die in die Wohnung gegangen und dann haben die Bullen auch gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, weil die hier liegt.
Ja, aber St. Petersburg und nicht Bad Pyrmont. Das ist eben der...
Russland, würdest
du sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil er hatte so einen gewissen Verkleidungsfimmel. Er hat sich als französischer Feldherr verkleidet. Und in deiner Lieblingszeitung war es dann natürlich heute auch schon der Napoleon-Russe.
Oh,
ist doch völlig klar.
Ich hab die Schlagzeile gesehen. Mein Gehirn konnte überhaupt keinen Sinn
machen. Guck, wie gut, dass du den Mickey hast.
Ja, der Napoleon-Russe. Ja. Top, sehr gern. Ich
hab dann die Geschichte auch nicht gelesen, nur weil mein Gehirn dachte,
Wollen wir noch ein bisschen Jennifer Aniston abfeiern, weil ich mich wirklich über die freue.
Ich bin richtiger Fan.
Ich liebe Angry Jennifer, weil die das auch wie in Friends ist. Wenn die so ist und so Sachen schmeißt.
Und die Haare aber auch so nachschwingen.
Ja,
diese Haare,
aber auch so dieses Bockige. Wenn die bockig ist, dann hat, ich weiß nicht, ob sie es ist oder die Rolle, aber da sie es ähnlich spielt wie Rachel, wird das ein Teil Jennifer Aniston sein, dass sie dann wirklich sowas Ungehaltenes wie so ein kleines Kind hat, wo es dann gar nicht mehr, die ist dann gar nicht glaubwürdig böse, sondern die ist,
ist halt eine Frau.
So Fäuste, geballte Fäuste. Sag mal, come on. Jedenfalls loving her.
Aber man denkt nicht viel. Also ich habe nicht viel an Rachel gedacht, als ich die Serie gesehen habe.
Ja, auch weil sie dazu tatsächlich zu ernst und auch zu unglücklich ist. Die ist ja, das vielleicht muss man das schon mal sagen, es ist ja eher wirklich Drama.
Ja, ist keine Comedy-Sinn.
Aber es hat natürlich lustige Momente und auch sie hat zauberhafte Momente. Aber eigentlich ist sie, das hattest du schön gesagt, die hat halt auch ihren eigenen Rucksack voll mit Sachen. Die ist also auch nicht nur böse, sondern das ging ihr da, glaube ich, sehr nahe. Weil die, wie lange, 15 Jahre oder was mit Steve Carell? Die waren ja wie so eine Familie und ein Team. Und wenn der eine auf einmal...
Die Chemie hatten die halt einfach.
Och, ich wünschte, wir hätten auch so eine Chemie.
Ja,
unsere Chemie ist irgendwie anders.
Sag doch irgendjemand in der Serie, du kannst es nicht kaufen.
Nee, unsere ist so wie Chlor. Ne, so unsere Chemie
heißt Chlor. Gegen
Chlor.
Hast du ja, nicht in der letzten Folge noch so eine Liebeserklärung?
Ja, aber das war letzte Woche. Du kennst mich doch, das ist doch das ist immer schon, anders.
Ja, aber das ist das Tolle an diesem Podcast. Weißt, man ist auch, wenn man das hört, dann weiß man nie genau, kriegen sie sich am Ende. Kriegen sie sich am Ende. Vielleicht hätte man vorher mal so ein bisschen drauf auf die Zwischentöne achten sollen. Würde man vielleicht wissen, ob ihr euch am Ende kriegt oder nicht.
Ich habe jetzt auch das Gefühl, ich hätte mehr auf die Zwischentöne achten sollen.
Also du kriegst mich am Ende nicht heute. Kann gut sein.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, der Taxifahrer, der mich heute hierher gefahren hat, der klang original wirklich wie Wolfgang Rademann. Und zwar nicht, weil für mich Berliner alle gleich klingen, sondern
Namen
der klang
sagst.
Wirklich.
Ja,
das ist doch hier, Wolfgang Rademann, das ist doch der legendäre Produzent vom Traumschiff.
Geil,
hier.
Wie ihr beide das sagt, als ob ich das wissen müsste. Ja. Na, der wer kennt denn den Produzent vom Traumschiff?
Ja, der war eine Legende, eine Fernsehlegende. Schwarzwaldklinik, Traum. Ich dachte, hier, hallo, bitte, Fernsehballett.
Wie alt seid ihr beide?
Ja, sehr alt.
Ich war mit meinen Eltern im Grunewald in so einem altmodischen Berliner Restaurant und es saß original 7 Tische weiter, saß Wolfgang Rademann. Ich war so verwirrt davon, dass ich allen Ernstes und nicht als Witz dann an irgendeiner Stelle ein Rademann-Bier bestellt habe.
Wirklich?
Ja.
Och, Mäuschen.
Hab ich schon
kann
gesagt,
man auch nicht alleine lassen.
Habe ich schon gesagt, meine unerfreuliche Bahn, das muss ich aber eben kurz, ich muss diese Fläche nutzen, um zu sagen, was für ein unfassbares Kackunternehmen die Bahn ist. 13.22 Uhr hätte ich hier sein sollen, am Hauptbahnhof, weil ich ja um 11.27 Uhr in die Bahn einsteigen wollte. Sie kam dann um 12.27 Uhr, weil die Fahrt einfach ausgefallen ist. Ein Riesen-ICE fehlt. Der nächste kommt eine Stunde später. Was sagen sie natürlich von der Deutschen Bahn? Ja, dann nehmen wir doch einen, der nur halb so groß ist. Weil da warten ja, und wir warten ja ein komplett voller ICE, der wartet ja am Bahnsteig. Machen wir mal so einen ganz kleinen. Stehst du schön in der ersten Klasse, stehen alle, manche sitzen auf dem Boden, inklusive mir. Aber wer war auch mit mir in diesem ICE?
Ich will raten, Thomas Gottschalk.
Darf
ich raten?
Derjenige, der in den 90ern die meiste Zeit mit Thomas Gottschalk verbracht hat.
Mike Krüger.
Nee, das war in den 80ern.
Mehr Leute kenne ich nicht, weißt du? Die Thomas Gottschalk. Nee, warte, vielleicht möchte Stefan noch jemanden raten.
Ich weiß leider die Lösung. Ich wollte jetzt ganz angeberhaft, wollte ich jetzt fragen, ja, ob es Christa Berg sein könnte.
Lady in Red.
Die haben viel Zeit miteinander verbracht?
Ja, klar, der war doch immer Christa. Seitdem Thomas Gottschalk nicht mehr Wetten, das macht, irrt Christa Berg doch immer noch rund um
in
so eine Mehrzweckhalle in Offenburg.
Fährt Sitz, trifft sich in ICE, in der ersten Klasse.
Du hast Christa Berg im ICE stehen sehen?
Ja, der ist genauso, der gut, vielleicht hat er auch gesessen, bei dem weiß man es ja nicht
ist
so genau.
Ist der sehr klein und der muss doch sehr alt sein inzwischen.
Was ich
der
bei Chris
weiß?
Nee, der ist so dunkel. Der sieht aus wie Gregor Gysi mit Perücke. Also ein bisschen. Naja.
Auch nicht
schön. Ja, nur ohne Brille halt. Er ist halt gleiche Größe.
Und ganz andere Statur und alles.
Eine Sache nur, die Tochter von Christa Berg ist ja die ehemalige Miss World. Und ungefähr 1,82 Meter groß. Ich stelle mir immer vor, wenn Christa Berg der Vater ist, die Tochter ist Miss World, wie zur gottverdammten Hölle muss die Mutter denn
groß
aussehen?
Groß, die vor allem
Wieso
sein muss.
Wieso weißt du das?
Das habe ich irgendwann mal gelesen. Die ist, glaube ich, 2003.
Ist der Mickey Beisenherz, der weiß all diese
irgendwie Rosanna Dawson oder so heißt sie. Die ist 2003, glaube ich, Miss World geworden, ja.
Warum heißt die nicht Berg?
De.
De
Berg.
De Berg.
Man heißt nicht nur Berg, wenn man der Tochter von Christa Berg ist. Ja. Du musst wissen, bei Christa Berg ist Chris nur der Vorname und De Berg der Nachname.
Aber bist du sicher? Wie cool wäre das, wenn wir seine Eltern Christa genannt hätten?
Dann heißt sie doch Rosanna Berg.
Hier, wie die Blonde aus dem Denver-Clan. Christa Carrington.
Ja, dann sind wir wieder bei alten Leuten.
Mm.
So.
Well.
De-escalated quickly.
Einmal kurz die Energie rausgenommen aus dem Gespräch.
Yes. Wir reden über Fari sucht das Glück. Ich fasse das zusammen, richtig? Habe ich aufgepasst? Ja, es ist eine Doku-Folge auf, ich habe gleich noch eine Frage ans Nigipedia. ProSieben? Gar nicht aufgepasst. Ich habe es online gesehen. Ja.
Join, im Moment auch Join.
Und zwar von, ist das?
Nee, das war ProSieben.
Nein, ich habe es auch
auf ProSieben. Letzte Woche Montag. Ja. Heute kommt die quasi dann.
Okay, ich habe es auf Join gesehen. Kannst hier und da.
Also die Rede ist von Fari Yardim, den kennt man inzwischen schon sehr, ne? Ist der so ein Superstar schon? Man kennt ihn aus
Andere aus Du kennen ihn als Sidekick von Til Schweiger.
Da habe ich ihn gesehen und fand ihn gut.
Also in der Sendung sagt er, dass er in Deutschland alle 2 Minuten angesprochen wird.
Ja, in Hamburg kann ich keine 20 Meter laufen ohne. Wir reden gleich darüber. Es wird ein schwieriges Thema jetzt für mich.
Ah, okay.
Also Fari Yardim sucht das Glück. Es ist eine Doku, die, ich glaube, das gibt es auch schon. Ich habe auf ZDF Neo gab es auch mal Herr
Mann, ich habe 2006 6 für RTL eine Sendung produziert, die heißt Mario Barth sucht das Paradies. Ach, und wir waren in Brasilien, wir waren in...
Micky, bitte entspann dich.
Entschuldige bitte, ich muss mich schon wieder aufmischen.
Also, wir müssen gleich darauf zurückkommen.
Eine Doku. Das Oberthema ist, er sucht das Glück und ist im Grunde dafür auf der ganzen Welt unterwegs, um klassische Glücksauslöser zu suchen, anzugucken, gucken, ob ihnen das glücklich macht. Die erste Folge spielt in Tokio und handelt von Sex. Und im Grunde ist es eine klassische, was ich auch eben, was es so schon gibt, so wie so eine Reisedoku, auch so ein bisschen persönlich. Man begleitet Farid dabei so sehr in der ersten Folge sehr klassische Sachen zu suchen und zu gucken, ob er dabei glücklich wird. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es wird ein bisschen auf so eine ungünstige Alf-Art von ihm selber overvoiced. Ich finde, es klingt wie so eine Alf-Stimme, sehr tief und so. Also er spricht dann selber seine Gedanken darüber, ist seine eigene Overvoice und man sieht ihn dann, er wird aber eben begleitet bei der Kamera via zum Beispiel, ich muss gleich sagen, dass ich nur die Hälfte gesehen habe und zwar mit Absicht. Aber die Hälfte, die ich gesehen habe... Ich bin so
gespannt, wie du es findest.
Es könnte alles sein, es könnte wirklich alles sein. Die zwei Sachen, die ich gesehen habe, ist einmal... in der ersten Folge, wie die in so eine Art Dating-Café gehen, wo mal so ein bisschen wie Speed-Dating, aber auch nicht richtig, ditte und dann so eine Gebets, so ein Gebetsort, wo man sich Glück wünschen. Ich weiß gar nicht, was das war. Diese Sachen habe ich gesehen. Das macht er, habe ich noch nur zur Vorstellung irgendwas vergessen. Mehr ist es nicht, ne?
Nee, das ist ziemlich, also genau. Das war, ehrlicherweise klang das schon aufregender als das. Weil ich
ach so, na sagt mal, wie ihr, also ich, also
darf ich als erstes?
Du darfst anfangen, mein Schatz.
Ich dachte, bis ich das gesehen habe, dass ich Farid mag. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber so diese öffentliche Figur von Farid Yardim fand ich extrem sympathisch.
Mhm. Sternchen, lustig. Ähnlich habe ich es auch empfunden.
Ja. ich glaube, dass dieses Format, auch wenn es das schon 100 Mal gegeben hat, dass das funktioniert und dass das auch eigentlich keine Raketenwissenschaft ist, das so zu machen.
Eigentlich, ne?
Das ist wahrscheinlich das Misslungenste, was ich seit Jahren im deutschen Fernsehen gesehen habe. Es funktioniert nichts. Er ist unerträglich. So er ist unsympathisch. Er ist ein furchtbarer Typ. Er sagt die ganze Zeit Dinge, die entweder scheiße sind oder die ich ihm nicht glaube.
Ja, ja.
Es ist für mich wirklich das komplette Debakel. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich eine solche Zumutung finde und mir auch gar nicht vorstellen kann, was denn bei der Produktion alles schiefgegangen sein muss, damit man das dann ausstrahlt.
Darf ich noch kurz zwischen, weil ich finde es exakt, wie du sagst, und ich weiß aber, was das Problem ist. Und ich wusste es schon, bevor ich es gesehen habe. Ich dachte, ich gucke das und dachte, ich habe Bock drauf. Genau wie du. Ich finde das Format interessant. Mensch sucht irgendwas, dafür musst du aber halbwegs authentisch sein. Und Farid ist, und das wusste ich, ich finde den auch lustig und ich finde ihn als Schauspieler richtig gut. Ich finde ihn bei Jerks manchmal besser als Christian. Ich finde ihn in dem Tatort super. Der ist ein cooler Typ und der ist lustig. Aber ich habe Farid ein paar Mal getroffen. Einmal für Kuttner Plus 2, als ich ihn also interviewt habe. Wir wurden mal zusammen interviewt und ich habe ihn noch mal irgendwo gesehen. Und Farids großes Problem ist, dass der nicht authentisch, beziehungsweise wenn es um intime Sachen geht, kann der das nicht oder will das nicht. Der will nicht viel von sich sagen und neigt dann dazu, das hat er bei Kuttner Plus 2 in meiner Sendung gemacht, im Notfall zu Schauspielern. Der tut dann so, als wäre er Dieb. Und das macht er wiederum nicht so gut. Also ich erinnere mich, dass er den Kopf auf den Tisch schlug, weil er Rocco Schamoni, der mit in der Sendung war, so gut fand. Und man dachte immer, Farid, komm mal runter, so krass ist es jetzt nicht. Der ist nicht bereit, was ich vollkommen in Ordnung finde, viel Privates von sich zu geben. Was aber eben komplett kontraproduktiv ist, weil das ist das Einzige, worauf diese Sendung aufbaut, dass man was über den Menschen lernt und dann ist er, wie du schon sagst, hochgradig scheiße. Der kompensiert mit einer Prolligkeit, die der eh hat, eine harte sexistische Prolligkeit auf eine so schlimme Art, dass ich es deswegen nicht weitergeguckt habe. Ich habe es wirklich nicht ertragen, allein der große Graben zwischen dieser Alf-Stimme, die sagt, ich bin einsam, ich suche das Glück, kommt mit auf die Reise, bon voyage. Er sagt bon voyage am Anfang. Farid hat in seinem Leben wahrscheinlich noch nie bon voyage gesagt. Und dann aber diese, was denn, jetzt wollen die kleinen asiatischen Mäuse nicht nur nach, weil ich nach einem Fucky Fucky gefragt habe, ein O-Ton. Und dieses, das geht nicht miteinander. Mhm. Und die machen es trotzdem. Das ist, glaube ich, das Problem, dass die dachten, ja, lass trotzdem machen. Es ist zum Kotzen. Sag du erst mal.
Ja, ich, auch in diesem Fall deckt sich das mit, also ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich finde den aus der Distanz auch sympathisch. Ich glaube auch, dass es ein guter Typ ist. Habe ihn, habe mir das auch angesehen und fand ihn tatsächlich auch, ich war überrascht, weil ich es nicht erwartet hatte, ganz wenig authentisch. Ich habe ihm das alles nicht geglaubt, in diesen Momenten, wo er genau das, was du sagst, wo er sich ein bisschen offenbaren muss, eher seine Kindheit, sein Elternhaus und so. Ich habe ihm das halt einfach nicht eine Sekunde abgenommen. Es wirkte genau, wie du es richtig gesagt hast, überhaupt nicht glaubwürdig. Und das hatte mich irritiert, weil ich ihn so nicht eingeschätzt hatte, weil ich den so, wenn ich ihn mal gesehen habe, wie beim Schweiger-Tatort oder so, oder wenn ich mal bei, ich habe tatsächlich Jerks noch nie eine komplette Folge gesehen, hätte ich vielleicht mal machen sollen, mindestens eine. Aber wenn ich durchgesetzt habe, fand ich den so als Konterpart immer total gut.
Ja.
Und da habe ich es ihm nicht abgenommen und ich fand es dann einfach auch insgesamt auch, also abgesehen von den Dingen, die er sagt, fand ich es auch einfach wirklich langweilig. Fand's
es
einfach
ist
langweilig.
Wahnsinnig unambitioniert und unkreativ.
Was geholfen hätte, wäre erstmal, um auch diese Dinge, die er sagt, aufzufangen, wäre schon mal ein Konterpart. Mhm. Also zu zweit. Mhm. Wären die zu zweit unterwegs, einer, der so ganz anders ist als er, dann wäre das natürlich super gewesen, weil diese Person kann immer auch schon stellvertretend für den Zuschauer oder für dich sagen, sag mal, was sagst du denn da gerade? Und dann wirkt Fari auch ganz anders. Aber du willst ihm auf dieser Reise auch nicht wirklich folgen, weil du natürlich auch nicht das Gefühl hast, dass es ihn wirklich interessiert.
Ja.
Und wenn ich mir dann Sendungen ansehe, wie die legendäre An Idiot Abroad, wo Ricky Gervais Carl Pilkington ihren englischen Kumpel losschicken, so einen super durchschnittlichen, von allem genervten Engländer, der auf dem Weg zu irgendetwas vergleichsweise Spektakulärem sehr viel Unspektakuläres macht, aber wie der die Dinge kommentiert, wie der die Sachen sieht, wie pointiert.
Ja gut, das kann sie ja nicht vergleichen. Das ist ja dann
aber
richtig
hätte man ja
gut.
Machen,
ja,
hätte
aber
man
es
ja
hätte
machen
ja auch
können.
Noch weniger also, schlimm sein können, als es ist.
Ich würde dir in einem Gang widersprechen. Ich glaube gar nicht, dass der hätte authentisch sein müssen oder aufmachen müssen. Also es gibt das ist jetzt vielleicht auch schon 15 Jahre her, Bastian Pastewka hat auch so eine Reiseshow gemacht. Bastian ist wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig professionell. Ich glaube, dass der in Wahrheit nichts von sich da wirklich preisgegeben
natürlich
hat.
Natürlich nicht.
Aber das muss ja auch nicht, weil er als der Bastian Pastewka, den wir so kennen, da durchgeht und uns da mitnimmt.
Aber der Anspruch von dieser Sendung ist sehr wohl, weil so wird schon im Vorspann immer gemacht, dass Fari so wahnsinnig unglücklich wäre. As if, ganz
also,
im
genau,
Ernst.
Aber da sind wir uns völlig einig. Die Behauptung ist völlig unglaublich.
As if.
Ja, aber weil mich das so wahnsinnig nervt. Ja.
Aber also diese Behauptung, erstens glaube ich sie nicht, zweitens ist sie wahnsinnig unsympathisch, weil er, wie du ja vorhin schon gesagt hast, die ganze Zeit sagt, weil wir wissen alle, wie schlimm das Leben von Fari ist, weil der dauernd erkannt wird.
Alle 20 Meter in Hamburg.
Es ist, selbst wenn ich ihm
kommt
das
immer
glaube,
schlecht an,
ist
so,
es
ne?
unsympathisch.
Ja, das ist leider
hey,
immer
sorry, der sagt Sätze, ich habe so viel aufgeschrieben. Also nicht nur, ich möchte noch mal sagen, würde mich freuen, wenn ihr mitkommt, gute Reise, bon voyage. Nein, aber der sagt ja später auch noch, dass er, ich will mir im Grunde mir selber näher kommen in der Fremde. In Hamburg kann ich keine 2 Meter gehen und erkennst du, Fari würde nicht sagen, dass er sich selber näher kommen will in der Fremde. Und wenn die das aber so aufbauen, das Ding, dann braucht es eine Authentizität oder eine gut gespielte. Aber
ja,
das macht er beides
das
nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Ey, du bist auch Schauspieler, dann spiel doch.
Aber das macht er. Er macht es ja. Weil du hast Jerks nicht gesehen, aber er ist ganz oft in dieser Jerks-Rolle, in diesem geil improvisierten. Aber Jerks ist ja nicht nur improvisiert. Das ist so ein bisschen überimprovisiert, damit es lustig ist. Also sitzt er da auch in diesem Tinder-Café oder was das ist und spielt die ganze Zeit Fari aus Jerks. Also es gibt immer 3 Rollen von ihm. Eine, diese Bon Voyage, ich suche näher. Eins, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache einfach prollig und diese Jerks-Nummer und mache extra lange Pausen, weil die bei Jerks funktionieren, aber in der Doku nicht. Und so 5 Minuten der echte Fari, der dann auch niedlich ist. Ich fand diesen einen Moment, wo der aus diesem Gebetsgedöns da endlich rauskommt und dann sagt, so, Universum weiß Bescheid und jetzt, da dachte ich kurz, bam, das ist es.
Ja, aber weil er mit niemandem reden muss.
Exakt.
Ich fand das
nicht
so
kann,
verstörend.
Weil er nicht kann mit jemandem
ich fand
reden.
Das so verstörend zu sehen, wie der es schafft, niemandem in die Augen zu gucken.
Ja,
der sitzt da, redet mit Leuten und du merkst nicht nur in diesen Situationen, die so ein bisschen auf Peinlichkeit angelegt sind, sondern auch mit seinem, er hat neben sich einen, der wirkt total sympathisch, so ein Hamburger,
Dennis,
Japaner. Der Übersetzer.
Der ganz am Anfang.
Aber Dennis auch, davon abgesehen.
Und er kann niemandem irgendwie in die Augen gucken. Und dann ist es halt das finde ich schon wirklich verstörend. Und dann aber diese merkwürdige Versuchsanordnung, wir schicken jemanden, der kein Japanisch spricht, nach Japan, der aber auch miserabel Englisch spricht.
Ja.
Und es gibt diese völlig bizarre Szene, hast du die noch gesehen, wo er in der Limousine sitzt, neben diesem sehr schönen, blonden Mann.
Ja.
Und der 10 Minuten Japanisch redet?
Der Mann redet 10 Minuten Japanisch, dann wird es offensichtlich, das hat man zum Glück, weil es ist ja Fernsehen, man kann es ja rausschneiden, wenn das übersetzt wird, aber dass während die Fragen gestellt werden oder die Antworten kommen,
starrt er
aus dem Fenster.
Starren die irgendwo hin, weil natürlich Glasmann versteht das nicht. Und Fari stellt ihm original die erste Frage: Bist du glücklich? Bist du glücklich in dem, was du tust? Also, das ist erstmal die Standardfrage. Bist du so ein glücklicher Mensch damit? Klar, offensichtlich geht's dir finanziell gut, aber geht's dir seelisch gut? Und das alles, also ich meine, die Frage ist in jedem Kontext scheiße. Aber wenn du jemanden daneben dir sitzen hast, der dann in dem Moment schon auch reagieren kann und wo du dem ansiehst, der findet die Frage gut, schlecht, verwirrend, lang, doof, was auch immer. Aber daneben sitzt ein Typ, der irgendwo hinstarrt, weil er denkt, gleich wird er aufhören zu reden und dann wird mir jemand das übersetzen. Und ja, dann kann ich sagen, alles daran ist falsch.
Das hat wahrscheinlich irgendwann mal jemand gesehen bei Durch die Nacht mit und hat gesagt, wir brauchen so eine Szene jetzt. Das machen wir jetzt.
Generell hat es auch was von Durch die Nacht. Und warum nicht? Es ist ja auch all, also wie gesagt, die Grundidee
von. Aber es ist nicht gekonnt und es liegt nicht nur an Fari.
Also es liegt gar nicht an Fari. Ich bin mir sogar sicher, dass ohne
dass den Leuten nicht ins Auge, in die Augen gucken kann, ist schon ein bisschen
merkwürdig. Aber ich glaube wirklich, dass alle anderen schuld sind. Die haben einfach, die dachten, wir wollen unbedingt diesen Typ, weil der cool ist und weil der über Ficken reden wird.
Und Olli Schulz hat keine Zeit,
genau, dann
senden wir Schulz in the Box.
Der hat es auch schon gemacht, muss man ja auch sagen.
Aber so nach dem Motto, kriegen wir schon hin. Und jede Sekunde schreit, kriegen wir nicht hin. Und jede Sekunde schreit, finde ich auch, dass Fari, ich habe jetzt da kein Mitleid, aber der wirkt auch überfordert. Der muss das ganze Ding tragen. Der muss dauernd nach Glück suchen, was ihm scheißegal ist offensichtlich. Ja. Und das ist auch fein. Und der ist wirklich, ich kenne den. Ich habe auch schon, während wir interviewt wurden und das nicht aufgezeichnet wurde, man merkt, der will nichts Privates preisgeben. Und das ist auch vollkommen fein. Ja. Aber dann geht's einfach nicht. Weil er sagt dann wirklich mit Dennis, wie heißt er?
Moschito genau. Oder Mosquito? Moschito ja, wahrscheinlich.
Ne? Redet der,
kennt man den?
Ja, der ist so Schauspieler
unter
von
anderem. Ah, okay.
Da redet der ja wirklich, du hast es schon mal angesprochen, über seine Kindheit und dass der irgendwie einen taffen Vater hatte.
Stimmt.
Und das Ding ist, ich glaube, dass das sogar stimmt, dass er da seine, möchtest du ein Wässerchen?
Ja, sehr gerne.
Welches das?
Ich wollte jetzt eigentlich, wollte es heimlich machen. Ich würde gerne an einer leeren Pulle riechen.
Wir schneiden es alles
raus. Okay, sehr gut.
Und genau das ist der erste Moment, wo man denkt, jetzt erzählt er wirklich was von sich. Ich glaube, dass das sogar inhaltlich stimmt, aber er spielt zu betroffen, weil er das Gefühl hat, dass das jetzt der Moment
dafür
wäre.
Das wollen die von mir.
Und weil das davor alles so furchtbar war, glaubt man ihm es aus Prinzip nicht. Dabei könnte es sogar stimmen. Ich glaube, er eskaliert so ein bisschen. Er sagt, das war früher schwierig, aber jetzt ist alles gut. Wenn es früher so schwierig war, ist es ganz selten im Jetzt wirklich gut. Also wird er vielleicht noch Issues haben und die gehen mich auch nichts an, aber man glaubt es ihm eben nicht. Die zwei Minuten.
Es führt auch nirgends hin. Und
nee, es hört sofort auf. Ne?
Und er ist ansonsten so ein Arschloch.
Ja,
er ist
Alter,
wirklich,
das stimmt leider.
Wirklich im Umgang auch mit diesen beiden Frauen am Anfang im Café. Man kann das vermutlich irgendwie auch so zeigen, dass so diese Peinlichkeit, wie alle versuchen, damit umzugehen, das kann ja eine interessante Form von Peinlichkeit sein, aber ich finde, er ist wirklich ein Arschloch.
Das könnte so eine Bill Murray-Peinlichkeit sein, ne?
Das
so
war
Lost in Translation.
Ich fand es noch mehr. Ich fand das wirklich übergriffig. Ich bin bei sowas nicht so empfindlich, aber um es dem Zuschauer, die es nicht gesehen haben, die sitzen also mit so zwei japanischen, sehr zurückgenommenen Mädchen an diesem Tisch und er redet noch mit seinem Dolmetscher darüber, Sex darf man hier nicht so ansprechen, ne? Der Dolmetscher so, nee, auf keinen Fall. Schwupps macht Fari so. Ficken! Nicht so, aber ne? Und
aber
du siehst sofort, es gibt ja einen Grund dafür, dass der Typ das gesagt hat. Die beiden Mädchen sind sofort überfordert, denen ist das zu viel, die hauen dann auch ab und dann wird das auch noch von Fari mit der Alf-Overvoice wirklich so besprochen, von wegen, nur weil ich Fucky-Fucky mit einem Fucky-Fucky reden wollte. Weil ich den Fucky-Fucky angesprochen habe oder irgendwas.
Steckst du nicht drin, haha, steckst du auch nicht mehr rein.
Und man hat wirklich das Gefühl, dass man den Mädchen zu nahe getreten ist. Ne? Also es ist nicht nur nicht lustig, sondern man hat das Gefühl, wir haben die aus Versehen irgendwo berührt, wo die nicht berührt werden wollen. Man muss die sofort gehen
lassen. Das ist genau das,
was
man im Jahr 2019 noch braucht. So junge Frauen, die sich unangenehm berührt fühlen, wenn sie in einem geschlossenen Raum mit einem Mann sind. Davon haben wir
wirklich,
ja wirklich viel zu wenig gesehen in letzter Zeit.
Ich habe auch MeToo aufgeschrieben. Ich fand es einen richtig hart sexuell übergriffigen Move, den er ganz bewusst gemacht hat.
Ja, er hat halt auch überhaupt kein Interesse an den Leuten, die ihn da gegenüber
stehen. Null.
Es gibt dann später, diese Peinlichkeit hast du dann nicht mehr mitgekriegt, wo er sich alleine dann trifft in so einer, mit einer Frau in, ist das denn so ein Stundenhotel oder sowas? Also die dann so kuscheln, anbieten, kuscheln als Service. Und das wird schon sehr, sehr aufwendig so anmoderiert, weil da darf niemand mit rein, um das zu filmen. Das heißt, er muss das selber filmen. Und das ist so lang und so unerträglich, wie er da steht mit dieser Frau. Und weil die sich ja auch nicht verständigen können, haben sie dann den Dolmetscher übers Walkie-Talkie.
Oh Gott.
Wobei unerträglich kann ja auch ein Stilmittel sein in dem Zusammenhang. Ne?
Ja, aber Jerks ist unerträglich als Stilmittel. Du hast es noch nicht gesehen, aber das ist wirklich so, die legen es darauf an. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das einfach nur schief geht und zwar dauernd. Es hat mir wirklich körperliches Unbehagen. Ich schwöre, ich hätte die Zeit gehabt und eigentlich auch das Interesse, das weiterzugucken. Aber ein Teil von mir dachte,
Ich habe sonst nie Verständnis dafür, wenn du hier sagst, an der Stelle komplett.
Aber erstaunlich, wie soll das denn noch weitergehen? Hat irgendjemand von euch in der zweite Folge, die sind ja da reingesetzt?
Heute, wo wir aufzeichnen, müsste die nächste kommen.
Da waren drei online oder die Tat, vielleicht waren es nur Teaser
Es war nur eine angeboten. Gestern zumindest. Ich habe es gestern gesehen. Ja, also, aber dieses, weil du sagst, er kann keinem in die Augen gucken, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine grundsätzliche Störung ist. Vielleicht ist es echt auch so ein bisschen Beleg dafür, dass es so eine klassische Produktion ist. Du kommst irgendwo hin, du hast zugesagt, weil es irgendwie auf dem Papier ganz gut klang. Dann bist du dabei und denkst, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße?
Moment, das ist seine Produktionsfirma.
Okay, vergiss, was ich gesagt habe.
Echt?
Ich glaube ja. Ich glaube,
das ist wirklich irre, weil ich ganz stark das Gefühl habe, dass das ein misslungener Kompromiss ist.
Muss ich merken, ich habe echt versucht, ihn jetzt noch hier
Ja, du hast es versucht, bringen. Nee. Ja. Also man merkt es auch, man hat richtig das Gefühl, es sind zwei verschiedene Autoren, zumindest an den Off-Texten beschäftigt.
Das sind die Schlimmsten.
Nämlich einer, es muss irgendjemand sein, der mit Fari überhaupt nichts zu tun hat, weil du hörst richtig, wenn Fari den Text modifiziert hat, manchmal klingt der nach Fari und dann ist der sogar ganz cool oder sogar selbstkritisch. Ab irgendeinem Punkt sagt er ja, ich weiß nicht mehr, wo er meint, so Sachen faken, das mache ich halt als Schauspieler, wo er bei diesem Gebetsding ist, so Klischees nachspielen, sagt er dann selber, mehr mache ich ja hier gar nicht. Und da dachte ich kurz, wir haben einen Punkt, aber der ist dann sofort wieder weg.
Und die anderen Momente sind Bon Voyage.
Genau, ich wollte sagen, danach kommt direkt wieder so ein Bon Voyage, er sagt später auch nochmal, eigentlich sehne ich mich nur nach einer Verbindung, nein. Und ich meine, ich kenne den nicht und vielleicht ist es gemein, aber Fari wirkt nicht, wenn er eben noch gesagt hat, Ficky Focky, aber eigentlich suche ich nur nach einer Verbindung.
Als ich heute an Gleis 4 gestanden habe, da habe ich mich nach einer Verbindung gesehen. Ja. Und zwar über eine Stunde.
Und hat gar nicht funktioniert, ne? Musstest du gar nicht nach Tokio für fahren.
Ja, richtig.
Aber also dieses, es ist wie Öl und Wasser. Ich habe das Gefühl, dass dauernd jemand schüttelt, bis es zusammengehört, aber sobald man aufhört zu schütteln, macht es wieder, ich bin hier, ich bin hier.
Ich find's wirklich auch unerklärlich, weil man ahnt weil die an so vielen verschiedenen Orten sind, die haben doch am Ende von so einer Produktion, hast du doch wahnsinnig viel Material. Plus, sie haben noch diesen Effekt, Sachen nachzuvertun, dass er das nochmal erzählt. Ja. Man müsste doch, selbst wenn das alles schiefgegangen ist, was wir jetzt schon erzählen, glaube ich, müsste man das doch anders nochmal zusammenschneiden können, dass das nicht so ein Verkehrsunfall ist.
Es ist mir wirklich ein Rätsel. Ich bin wirklich richtig genau wie du. Ach toll, dass wir es so sehen. Man hat gar nicht nur das Gefühl, ach, das ist scheiße, sondern man will dauernd sich die Haare raufen und sagen, was ist denn da das Problem?
Und wie viele Leute, bis sowas im Fernsehen läuft, müssen noch sehr, sehr viele Leute entschieden haben, machen wir das.
Gute Sache. Hat jemand gelesen was darüber? Ich lese ja mit Absicht keine Kritiken, weil ich Angst habe, dass ich dann deren Meinung übernehme.
Bevor ich die Sendung mache, ich lese nie Kritiken
von gar nichts.
Ja, okay. Auch manche sind ja ganz unterhaltsam. Aber
hat man zu Fari, hast du?
Ich habe nichts gelesen.
Ich bin wirklich komplett fix und alle. Ich glaube, ich will noch mal eine zweite Folge probieren, um zu gucken, ob irgendwas anders ist, aber es ist
Vielleicht ist es mit weniger Sex nicht so schlimm. Das wird ja jetzt
keine Das war ein bisschen Sex meine Hoffnung. Andererseits, wenn der sich nicht an sich rankommen lässt.
Aber auch diese Entscheidung hat ja jemand getroffen, zu sagen, das ist jetzt die erste Folge, dann nehmen wir doch die mit dem Sex, dieses
Mal. Nehmen wir die beste.
Es macht totalen Sinn. Wenn du so eine Sendung machst, macht es Sinn, den nach Sex suchen zu lassen. Das macht für ihn Sinn, weil der so ein Proll ist. Die dachten, glaube ich, es ist eine gute Idee und es ist theoretisch eine gute Idee.
Ja.
Nur ohne alle, die mitmachen.
Aber die nächste Folge auf der Suche nach Glück kann ja jetzt genauso gut sein. Helikopter fliegen, Bungee-Jumpen oder Quad fahren. Essen.
Mein erster Gedanke war auch Essen. Guck, am Ende wird es doch gut mit dir und mir, Stefan. Am Ende finden wir immer wieder zusammen
über die S4.
Ja.
Werden die beiden sich jemals finden? Wird es vielleicht über ein Essen geschehen? Bleiben Sie dran.
Wir müssen jetzt zwei Sachen mit dir noch besprechen. Erstens, Mario Barth sucht das Paradies.
Ja.
War das besser?
Anders. Ich kann das kaum noch sagen. Das war ja wirklich 2005, 2006 bis Anfang 2007. Für RTL, für Brainpool, klassische Brainpool-RTL-Mario Barth Produktion. Damals war ich ja noch relativ frisch im Fernsehautorengeschäft. Und das Gute daran war, ich habe sehr viel gesehen. Das Schlechte daran ist, ich habe sehr viel gesehen.
Du bist mitgereist.
Ja, ich bin mitgereist. Und wir waren in Abu Dhabi. und Dubai. Deswegen, also spätestens seitdem auch mein abgrundtiefer Dubai-Hass. Und ich war in Texas, in Los Angeles. Da haben wir uns unter anderem natürlich von Ralf Möller sein Hollywood zeigen lassen. Top, super. Und dann waren wir in Brasilien Anfang 2007. Das war natürlich super, ne? Klar, wenn du als Autor irgendwie dahin fliegst. Das Negative war halt einfach, dass das Klima am Hofe.
Soll der nicht eh so ein totales Arschloch sein jetzt? Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst und möchtest, aber man hört ja nicht so viel Gutes vom privaten Mario Barth.
Ich würde mich jetzt ungern so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja schon mich öffentlich dazu auch schon geäußert habe. Also es gibt manche, denen bekommt der Ruhm und manche nicht.
Nur mal so allgemein gesprochen.
Ja, das kann jetzt natürlich alles bedeuten. Also ist ein guter Typ, sagst du?
Super, das ist gut.
Ja. Wie hat denn der das gemacht? Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der, weil der auch Profi ist, vielleicht ist es übrigens auch das Problem, dass Fari eben kein Moderator, sondern dennoch ein Schauspieler ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mario Barth unerträglich, wie ich ihn finde, das aber innerhalb des Konzeptes okay erledigt
hat. Davon kannst du ausgehen. Der hat natürlich für sein Publikum im Rahmen dieses Formates, hat er natürlich knallhart abgeliefert.
Ja.
Das ist natürlich etwas, ich habe es jetzt 15 Jahre nicht gesehen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es demnächst gucken werde, ist relativ gering. Mhm. Aber der hat natürlich knallhart abgeliefert. Was ist das jetzt hier? So, jetzt soll ich hier Rumba tanzen und Samba tanzen.
Aber der würde
so
ja auch was von sich erzählen. Weil klar,
aber
der erzählt,
Mario, hörst du auch nichts Privates.
Aber man hat ja, der kriegt es aber hin, einem das vorzugaukeln. Jedes Comedy-Programm gaukelt dir ja vor, dass du super tief in dessen privaten Alltag. Auch das macht Fari ja nicht, der macht einfach zu.
Also was ich Mario Barth immer zusprechen würde, ist, dass er halt einfach ein Höllenperformer ist. Ob man das gut findet oder scheiße oder so, überhaupt gar keine Frage. Aber warum der das Olympiastadion vollkriegt mit seiner Präsenz, die Frage stellt sich mir überhaupt nicht. Das muss man ihm wirklich lassen, wenn du mit dem am Tisch sitzt, der ist vor 400 oder 40.000 Leuten gleich unterhaltsam. Mhm, das kann der einfach. Und wenn diese ganzen Kleinkunstpfeifen da stehen und sagen, ja, das habe ich vor 30 Jahren auch schon erzählt. Ja, sicher, aber nicht so gut wie er.
Ja.
So, der Inhalt, ja, bitte. Also, klar, aber die Präsenz, super. Und wenn der dann da steht, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass der einem nicht in die Augen gucken kann oder dass der irgendwie nicht glaubwürdig irgendwelche privaten Geschichten faken kann.
Ja. Hey.
So, das andere Thema ist Jerks.
Ja.
Es gibt
endlich kann ich mal drüber reden.
Es gibt einen, ich finde das wirklich interessant. Es gibt einen, um es zu erzählen für Leute, die es nicht gesehen haben.
Es ist ja auch
wirklich interessant. In der aktuellen Staffel von Jerks gibt es eine Folge, in der jemand, ich habe den Namen vergessen, jemand vorkommt, der offensichtlich eine Variante von dir sein soll.
Ja.
Der wahnsinnig übergriffig, Arschloch, unwitzig ist, wirklich eine Arschlochfigur.
Er ist also schnell als ich zu erkennen.
Das habe ich eben gesagt.
Nein, das Arschlochhafte ist ja nichts Besonderes, weil es sind ja im Grunde alles Arschlöcher in der Serie. Das Besondere ist, die meisten anderen spielen diese Jerks-Arschloch-Version von sich selber selbst.
Ja.
Und du nicht.
Ja.
Was ist da passiert?
Das ist die Frage. Die Frage habe ich natürlich schon mal privat gestellt bekommen. Tatsächlich hatte ich zu ihm noch nie Kontakt. Ich hatte auch zu seiner Frau, also nie Kontakt, so dass jetzt irgendwie es einen Grund gäbe, das so zu inszenieren.
Wirkte das wie, nur weil ich nicht gesehen habe, so ein bisschen wie ein Rachefeldzug, da will jemand dem, hieß also der dann Schmicki Schmeißenschmerz?
Also wie gesagt, gar nicht. Cookie Eisermann. Ja.
Also es wirkte sehr, sehr, sehr unfreundlich. Allein, wie gesagt, nicht durch das Arschlochhafte der Figur, obwohl die schon sehr arschlochhaft ist, sondern dadurch, dass man dachte, so, die haben dich nicht gefragt, ob du dich selber spielen willst.
Ja, also
bekam das so eine merkwürdige Brisanz, als ob irgendwie im realen Leben.
Ich glaube, was vorgefallen
wäre. Ich würde da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren, weil das ist, glaube ich, schon auch alles so ein Paralleluniversum. Aber an der Stelle hatte das sowas, wirkt das komisch ernst.
Also was mich damals irritiert hatte, das war ja vor fast einem Jahr oder so, dass er mir via Instagram eine Nachricht geschickt hatte, so im Voraus fast entschuldigend, dass es da jetzt demnächst eine Folge gibt und da gibt es eine Figur, da könnte man jetzt meinen, dass der so, und dann sagte er so, das war ja ganz witzig, also um ehrlich zu sein, das haben Leute im Screening gesehen, die haben ihrerseits gesagt, das kann man auch als bitterböse Parodie auf dich verstehen, naja, und ich wollte es dir nur mal im Voraus sagen, so, es sind ja so nach dem Motto, Künstlerseelen sind ja sonst immer so eingeschnappt. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben. Und ich habe dann nur, ja, sicher, aber da habe ich nur geschrieben, okay, das ist ja so ein bisschen, als würde das Erschießungskommando jetzt mit Blumen vor der Tür stehen. natürlich, also ich bin auch, weil ich habe mit dem einfach kein persönliches Thema, Klammer auf, gehabt, Klammer zu.
Ja.
Deswegen war ich natürlich verwundert. Ich habe bislang noch keine Folge Jerks komplett gesehen, aber fand die Serie immer cool, finde die auch jetzt gut. So, natürlich bin ich froh, dass das deutsche Fernsehen solche Serien zu bieten hat. Das ist ja super, bitte mehr davon. Und natürlich hätte ich da gerne generell mitgespielt und ich hätte mich natürlich auch gerne selbst gespielt. Ich hätte es ja auch gemacht, so ist es ja nicht. Es ist ja offensichtlich, dass die Ablehnung mir gegenüber so groß ist, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen den Arsch hier nicht am Set haben. Oder B, dass sie gesagt haben, ey, wenn wir dem das Skript vorlegen, was wir uns vorgestellt haben, wie der tickt, ey, der flippt doch hier aus. Also kommen
wir. Aber darauf hätte man es natürlich auch mal ankommen lassen. Ja, aber wenn man weiß,
ja auch eine gute Story
hast
gewesen.
Hast du mal mit irgendjemandem gesprochen? Warum? Weil vielleicht ist es, manchmal interpretiert man da ja mehr Hass rein, als es ist.
Also ich finde schon, dass du erkennst, dass dass derjenige, der es geschrieben hat, das war ja in dem Falle Ulm, nehme ich mal an, dass er eigentlich zu emotional war, um das elegant zu inszenieren. Weil, sag mal, ja, weil das weißt du ja auch beim Schreiben von Texten oder so, wenn man sich jetzt von Hass und zu viel Emotionen leiten lässt, wird es ja meist nicht besser, sondern du musst ja im Grunde genommen kühl, klar jemanden auseinandernehmen. Dann wird es in der Regel besser.
Ja.
Und das, was ich jetzt davon gesehen habe, ich habe natürlich Ausschnitte gesehen, du wirst ja bei Instagram auch überall geaddet, hihi, guck mal. Und das gucke ich mir an. Ist ja auch alles okay, ist ja alles nicht so schlimm. Aber ich hätte, es ist absolut A, legitim, mich zu parodieren. Dafür liefere ich auch genügend Stoff. B, hätte ich mir aber andere Sachen rausgepickt, die nicht ganz so plump sind, weil es gibt ja viele andere Dinge, die ich an mir entdeckt, auch glaube ich als dritte Person hätte entdecken können, die einfach die Parodie auch viel besser machen. Weißt du, dieses
Tiefe. Das habe ich nicht gesehen.
Aber dafür ist es auch, glaube ich, keine Parodie, oder? Weil dafür ist es dann auch irgendwie doch zu drüber und zu... Also
ich hab die Motivation nicht verstanden, weil ich verstehe wirklich, dass man mich aus der Distanz oder auch aus der Nähe scheiße findet. Das ist völlig okay. Ich habe ja auch Leute, die...
Ich finde dich aus der Nähe nicht scheiße.
Habibi, es gibt ja auch Leute, die ich bescheuert finde und ich finde es auch in Ordnung, dass man einfach auch irgendwann mal sagt, pass mal auf, ich finde das einfach ein Trottel, Jan Like oder was weiß ich, das ist ein Trottel, ich will den nicht hier haben. Lass uns den so machen und völlig okay. Aber natürlich ist es doch klar, dass ich da jetzt auch nicht sitze und sage, das ist ja wirklich brillant. Vor allen Dingen finde ich den Payoff hinten raus wirklich echt bescheuert, dass du sagst, das ist jetzt in Anführungsstrichen der Böse, der Trottel und jetzt pass mal auf, auch der hat einen Anführungszeichen Fehler, der ist nämlich eigentlich schwul. Und da denkst du so,
ach so lief das.
Und das ist jetzt die Pointe. Da denke ich so, das ist jetzt eure Pointe hinten raus, ich bin eigentlich schwul und, auch geil, er will eigentlich eine Boyband? Das ist ja so eine 1998-Schlusspointe. Also das war wirklich einfach rein handwerklich, wo ich denke so,
bist du auch in einer ungünstigen Situation, ja, weil du es auch handwerklich tatsächlich vollkommen zu Recht professionell bewerten kannst und es auch noch um dich ging. Aber selbst Stefan findet es ja auch total wenig nachvollziehbar und weird, ne? Ich wünsche, ich hätte es gesehen, vielleicht hätte ich
und
mal
gucken. Ein letztes, wenn ich das noch sagen darf, und das ist dann tatsächlich, und deshalb ist es verschenkt, deswegen ist diese Folge verschenkt, weil du persiflierst oder parodierst jemanden, den ja auch einfach gar nicht alle kennen. Also du hast ja auch einfach weite Teile des Publikums, die ja gar nicht wissen, wer soll das
sein. Deswegen dachte
ich,
haben die das vielleicht so drüber gemacht, als du meintest, es gibt ja auch coolere Sachen, mit denen man nicht parodieren konnte. Vielleicht muss man mit den ganz, ganz Bekannten von einer Person, die jetzt nicht jeder in Deutschland kennt, anfangen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich finde, da gibt es auch Themenkomplexe, die interessanter sind. Weißt du, einerseits dieses tiefe Streben nach Bedeutung und andererseits dann immer wieder auf den eigenen Narzissmus reinfallen. Das ist ja etwas, das würde ich dann im Zweifel auch mir zuschreiben und selbst vielen anderen geistigen Höchstleistern dieser Nation, die am Ende dann doch lieber wieder ein Spiegel-Selfie machen. Ja. Das ist als Thematik, um zu reflektieren auf solche Figuren wie mich oder andere, hätte ich interessanter gefunden als dieses, der hat jetzt wirklich eine Hantelbank zu Hause und will eigentlich Boyband. Das ist einfach verschenkt. Das ist inhaltlich einfach verschenkt.
Ich finde es komplett rätselhaft und nehme mal also jetzt mit, du hast auch keine Erklärung dafür.
Ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann nur sagen, die letzte Person aus dem Ulmen-Kosmos, die ich persönlich getroffen habe, das war, weil ich vor 3 Wochen Colleen Ulmen im Kölner Treff zu Gast hatte. Und die ist mir nach wie vor ausgesprochen sympathisch.
Die ist auch Zauber.
Super.
Ja. Aber komisch, weil ich erinnere mich nur, dass Stefan mir das erzählt hat, vollkommen losgelöst von dir, sondern du hattest erzählt, dass das da war. Und da hattest du dich, glaube ich, gefragt, ob da irgendwas vorgefallen ist. Und augenscheinlich nicht. Ja.
Es gibt
das
nichts.
Ist sehr merkwürdig.
Es gibt nichts.
Lasst uns nur, weil wir schon bei 70 Minuten sind, noch zum Ende kommen.
Stimmt.
Du hast ja auch einen Rückzug, wobei der fährt ja wahrscheinlich sowieso nicht.
Nee, ich muss, weißt du, was ich gleich noch machen muss? Es tut mir wirklich leid, aber das ist leider mittlerweile mein Betätigungsfeld. Ich muss noch als Uli Hoeneß bei Klaas Häufer Umlauf anrufen.
mach jetzt live. Ja, wobei live ist gut. Du hast aber auch was mitgebracht. Also du guckst, glotzt gerne.
Ich musste ja, ne? Und dann habe ich gedacht, nein, dann nehme ich doch das mit.
Auch.
Nein, komm, wir machen
was
noch so. Nein, so eilig habe ich es nicht. Also wenn wenn ihr noch Zeit habt, also eine Viertelstunde kann ich auf jeden Fall noch machen.
Ja, so, mach schnell.
Ich weiß ja, ihr seid immer so 70 Minuten. Also ich habe Family Guy mitgebracht. Das ist natürlich ein Witz, weil die Serie läuft ja schon seit Mitte, Ende der 90er oder so mit Pause. Aber ich binge das gerade wie doof. Und erst
schon
hat meine
immer oder gerade erst angefangen?
Nee, gerade erst angefangen. Ich bin jetzt in Staffel 4, also ich bin schon mittendrin. Und meine Freundin sagt halt seit Ewigkeit, ey, jetzt guck endlich Family Guy, du Trottel, ey, du wirst es lieben. Und dann irgendwann sagt ein guter Freund von mir auch, ey, du musst echt Family Guy gucken. Ich sag, boah, jetzt dann fange ich halt, weil ich bin gar nicht so ein Riesenfan von Cartoons und all dem. Bin natürlich ein totaler Simpsons-Aficionado, aber das ist halt auch irgendwie vorbei jetzt. Mhm. Dann habe ich irgendwann angefangen und habe so 2 Folgen gebraucht, um mich drauf einzustellen. Ich weiß nicht, kennen unsere Hörer Family Guy?
Mach mal ruhig eine kurze Zusammenfassung, was es ist.
Im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen wie die Simpsons auf Speed. So, also du hast Peter Griffin, Familienoberhaupt, dumm, dick, wie Homer Simpson mit ein paar mehr Haaren. Dann hast du Meg, das ist die Tochter, die ist so ein bisschen wie Lisa Simpson, nur nicht so schlau. Sie ist so ein bisschen, ja, so Teenage-Dirtbag-mäßig, ne? Ungeliebte Highschool-Plunse, die irgendwie, also ja, die wird auch da nicht als besonders attraktiv und auch gar nicht so super schlau, aber eigentlich ist sie die Schlauste in der Familie, aber irgendwie auch unglücklich. Dann hast du Chris, der Junge mit so einer Baseballkappe, so pretty fly for a white guy. So. Und ein bisschen dicker auch. Dann hast du Lois, das ist die Frau, die ist eigentlich die Granate in der Familie. Die ist so eine, die kommt aus ganz hohem Hause, die hat so super betuchte Eltern, die in den Hamptons wohnen und die ist dann mit diesem Versager zusammen und ist eigentlich auch ziemlich scharf. In manchen Folgen sieht man so, dass sie auch echt so, eigentlich ist es so eine ehemalige Sexbombe, die dann aber
wir
jetzt.
Wir reden
so
immer noch von der Zeichentrickserie, ja, richtig? Ich frage nur, weil du gerade sagtest, dass sie scharf ist.
Ein, zwei Mal mit zitternden Händen habe ich
auf jeden Fall.
Und das ist die Frau, aber die ist halt auch so ein bisschen magisch mittlerweile. Einfach klassische Mutter von 3 Kindern. Und das jüngste Kind, Stewie, ist ein Baby und läuft eigentlich immer nur in Windeln rum, glaube ich, weitestgehend. Ist aber im Kern ist ein evil super genius und spricht auch mit so einem British Accent so: Hello, you people. I'm gonna kill you all. One day, it's my time. My time has come. I'm gonna kill you all.
Daran erinnere ich mich. Sprechende Baby, der denkt aber nur, ne?
Der denkt nur, er spricht auch mit den anderen, aber nicht alle können ihn verstehen. Einer kann ihn definitiv verstehen, und das ist der Hund der Familie. Genau. Und der kann auch sprechen. Und der, eigentlich ist der Intelligenteste. Das ist der Intelligenteste.
Ist ja immer so. Das ist ja immer so mit
ist
uns.
Der Intelligenteste.
Ja, ja, ja.
Der Intelligenteste und auch eigentlich der mit der größten Herzenswärme in dieser ganzen Familie. Den verstehen auch alle. Der spricht mit allen. Und die Serie ist, ich bin totaler Fan.
Warum kriegt's dich so?
Es kriegt mich so, weil diese Serie einen gnadenlosen Humor hat. Die scheißen sich um nichts. Vielleicht ist es auch nur möglich gewesen, 1999 mit der Serie anzufangen und nicht 2019, weil die natürlich auf allen Ebenen politisch inkorrekt ist. Ja. Gnadenlos, aber die teilen halt eben in alle Richtungen aus. Politisch einzuordnen, wahrscheinlich Mitte-Links, würde ich mal sagen, tendenziell. Und was sie auch machen, ist natürlich, es gibt unfassbar viele popkulturelle Referenzen, aber das in einer Taktung, die Gagdichte ist brutal hoch. Seth MacFarlane, der Kopf dahinter, seitdem ich diese Serie gucke, denke ich, der Mann ist einfach ein, also jetzt bin ich natürlich so hooked, dass ich denke, ey, warum kriegt der Typ nicht jedes Jahr jeden Emmy, alles? Der ist ja ein verdammtes Genie. Wenn du sowas hauptberuflich machst, und dazu muss man nicht sonst die dreisten 3 gucken, dann weiß man das ja unglaublich zu schätzen, wie hoch die Gagdichte ist, die ganzen popkulturellen Referenzen. Du hast ja innerhalb von einer Folge, wird kurz, mal ganz kurz irgendwie auf Michael Jacksons Thriller, gibt's eine ganz kurze Szene, wo du denkst, ah, das meinen die. Dann hast du plötzlich schon der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Und dann hast du aber auch tagesaktuelle, ich kann das gar nicht alles, tut mir leid, ich kann das nicht alles beschreiben, was da passiert, aber es ist
ein bisschen
Feuerwerk.
Klingt ein bisschen wie Gilmore Girls, die nur von der popkulturellen Dichte, bei denen ist doch auch, das kannst du ja 3-mal sehen und findest immer noch irgendeinen Balance-Sebastian-Gag oder
Wahnsinn.
So. Und so ist das dann nur.
Also die haben jetzt in einer Folge, sind sie in so einem Freizeitpark, ja, dann siehst du im Hintergrund, dann steht dann irgendwie nur so ein, hast du so wie eine Achterbahn aufgebaut und dann steht dann Disney Stock Ride und dann siehst du die runtergehende Kurve, wo dann die mit so einem kleinen Wagen da im Hintergrund runterfahren, als wäre es so eine Achterbahn. So, dann da schwenkt die Kamera aber nur dran vorbei. Dann siehst du als nächstes irgendwie Halle Berry's Fun Ride und dann siehst du einfach eine betrunkene Halle Berry, die in so ein Auto einsteigt und in so eine Menschenmenge fährt und betroffen aussteigt. Das ist alles ein Kameraschwenk. Weiter in so ein Theater, wo gerade hier Captain EO oder so von Michael Jackson damals, das war doch in den 80ern, so ein 3D, wie so ein 20-minütiger 3D-Film. Captain EO, das kennt man auch, also
keine
von
Ahnung.
Früher. Und dann siehst du so kleine Kinder, die da auch sitzen, mit Erwachsenen, mit so 3D-Brillen. Und das Kind sagt sowas wie, wow, it looks like Michael Jackson's really gonna get me. In dem Moment siehst du Michael Jackson, wie er von der Leinwand runtergeht, sich das Kind schnappt und einfach aus dem Saal verschwindet. Ja, und denkst du die ganze Zeit, oh mein Gott. Also unglaublich, wirklich.
Deins gar nicht, ne, Stefan?
Nee, ich komme immer mal wieder dran vorbei, so beim Durchsippen, weil ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal das. Kann es bei Comedy Central
oder irgendwo? Ich gucke es einfach bei Amazon.
Ja.
Und ich bleib dann manchmal hängen, aber es ist mir, glaube ich, vielleicht habe ich mich auch nicht genug damit beschäftigt, aber es wirkt oft so, als ob das wirklich immer der kürzeste Weg zur nächsten Pointe ist. Das ist irgendwie eindrucksvoll. Aber es hat dann für mich nicht so ein Universum, wo ich denke, so ich gucke jetzt 20 Minuten lang eine Handlung zu, weil es wirklich so schnell bam, bam, bam und hier noch einen drauf und da. Und ehrlich gesagt sitze ich dann auch viel mit so einem Fragezeichen über dem Kopf davor, weil ich die Figuren nicht richtig kapiere.
Ja.
Dazu müsste ich mich halt vielleicht mal drauf einlassen und womöglich vielleicht auch diese Anspielungen dann alle.
Also das mit dem, also den direkten Weg zur Pointe gibt es tatsächlich sehr häufig, aber halt eben auch sehr häufig nicht. Also es ist dann manchmal halt eben auch, dass die Erwartung genau gebrochen wird. Speziell, wenn du die Serie natürlich kennst. Und das, also das unfassbar. Also
das ist mir schon häufiger begegnet, dass es nicht der Weg zur Pointe ist, sondern zur Nicht-Pointe. Dieses, also die Stille, die selbst, wenn man es alleine guckt vom Fernseher und denkt so, hier lacht jetzt gar keiner.
Ach, das geht, aber das geht auch, oder? Aber ich habe das nie gesehen. Ich habe es, ein Ex-Freund von mir hat es immer zum Einschlafen geguckt. Deswegen habe ich immer nur so die plärrenden Stimmen. Und ich glaube, er hat es auf Deutsch geguckt. Das macht es ja nun wirklich nicht besser.
Ja, oh nee, das darf man wirklich nicht
und machen. Und ich bin nicht so ein Comedy-Fan. Also ich kann nie nur Comedy. Ich brauche immer noch Drama und ich kann dann auch noch gezeichnete Figuren nicht so. Wegen Horseman, Bojack. Horseman habe ich neulich auch wegen Stefan Stuckmann. Oder? Der hat das mitgebracht. Angeguckt, einfach weil ich dachte, jetzt muss ich auch mal gucken, was der Gast mitbringt. Und da merkte ich so, das finde ich ganz gut. Insofern müsste ich das vielleicht nur mal versuchen.
Ja, also bei mir ist es ja, ich habe es dir ja auch geschrieben, also ich bin auch gar nicht so ein Riesenfan von reiner Comedy. Stehe ich tatsächlich nicht so drauf. Aber aufgrund alter Simpsons-Verbundenheit wurde mir halt gesagt, ey, guck das mal. Das ist wirklich einfach so Simpsons Next Level. Und das würde ich tatsächlich auch bestätigen.
Aber berührt es einen? Weil manchmal befriedigt einen ja ausschließlich humormäßig.
Du hast völlig recht. Also die Simpsons sind ja so, dass sie dich emotional auch berühren, diese Figuren. Du willst, dass am Ende alles gut wird, wenn Homer sich gegen den Job und für die Familie entscheidet oder gegen die Affäre oder was weiß ich. Diese Szene, wo er im Atomkraftwerk ist und dann die Kinderbilder da hat oder das Bild von, ich glaube damals war es, keine Ahnung, Do It For Her, du weißt, der ist in diesem Scheißjob gefangen und er kündigt eben nicht und klebt dann einfach das Kinderbild dahin, dann steht drüber Do It For Her. Das ist natürlich wirklich, da gibt es ja Filme mit Catherine Heigl, die kommen am Ende nur wirklich nicht auf so eine Schlusspointe und das haben die natürlich bei Family
Film
Guy
mit
gar
Catherine
nicht.
Heigl
Horror. Hat, schlimmste, nicht. Also die schlimmste Frau ever, wirklich. Ja,
schade
gut,
eigentlich.
Dass wir das auch geklärt haben.
Ja.
Das hat Family Guy nicht. Sie sind andererseits aber auch nicht so brutal und seelenlos wie South Park zum Beispiel. Also da hat Family Guy meines Erachtens schon deutlich mehr Herz. Und was sie bei Family Guy gnadenlos machen, ist, dass sie die Kamera drauflassen. Wenn die walzen eine Pointe gnadenlos aus, die halten die Stille auch aus.
Das ist das, was ich vorhin meinte.
Ja.
Jetzt muss ich doch mal reingucken.
Nee, da kennen die wirklich nichts. Und diese Stimmen, diese Figuren, was sie für Stimmen haben, also erst die Lache so von Peter Griffin. Und dann
das kenne ich irgendwo, ja.
Und dann diese ganzen, dann haben die dann irgendwie auch so einen Pedo-Typen. Du weißt nicht genau, ist der jetzt einfach nur so Sozialpädagoge oder ist der halt einfach wirklich einfach klassisch Päderast mit so einem Brilli im Ohr, so einem Schnäuzer und dann steht er irgendwo auch immer, dann ist der bei so einer, weiß ich nicht, wie man in so einer Grundschule wählen geht. Hello, you guys.
Yeah.
I'm happy that you're here. I'm gonna leave you some Oreos. You can taste them if you want to. You don't have to, but you can.
Du hast eine gute Pedo-Stimme.
Ja, das wisst ihr ja. Ich bin sehr lange Päderast gewesen.
Aber,
bevor ich dann Comedy gemacht habe, habe ich gesagt, das ist doch.
Das ist ein Weg raus aus der Szene. Ja.
Das ist das ja.
Ja, cool. Dann vielleicht will ich es mir sogar noch.
Ich hätte euch ja auch irgendwie, ich hätte ja Kominsky Method oder was weiß ich.
Du kannst
das
machen.
Das habt ihr ja alles schon gesehen. Das ist ja, ihr binget ja auch alles so weg.
Naja, es ist unser Job.
Ja. Die macht ihr ja auch hervorragend.
Ich muss jetzt einen Sarah-Satz sagen.
Ja.
Ich muss wahnsinnig dringend.
Ja, wir machen jetzt Schluss. Wir geben uns noch schnell Hausaufgaben, wenn du mich nicht dran erinnert hättest. Wobei in dem Moment, in dem du mich per
Mach schnell.
Ja, ist ja gut. Mann, du guckst diesmal was glaube ich cool ist. Und zwar ist es eine Doku auf Dreisat am 13. November. Das ist heute Also übermorgen eigentlich, aber ja, wir erscheinen also egal, ja, wann auch, man weiß es nicht. Und heißt Kuhlenkampfschuhe. Und ich glaube, es ist einfach eine
Doku. Habe ich schon gesehen.
Toll.
Ist die toll?
Kennen alle schon, ist super.
Kurz, ich wollte die, ja, dann besprich sie nächstes Mal.
Ja, mach ich.
Ich dachte, ich würde die gern sehen, aber ich darf ja nicht mehr reden, sag schnell, was ich gucken muss.
Du erinnerst dich, dass ich für dich Trucker Babes gucken durfte?
Ja.
Du darfst jetzt Trucker Babes gucken, auch auf Kabel 1, aber mit Treckerfrauen statt mit.
Ach, Trecker, ah.
Hauptsache keine jetzt, Muskelbauern. Ja,
nein,
vielleicht sind da Muskelbäuerinnen dabei.
Trecker.
Okay, Trecker Babes auf Kabel 1. Micky, nur weil der Stefan schon gelbe Augen hat wegen
einem Pipi. Ich geh einfach schon mal raus. Ihr macht das jetzt.
Ihr macht schon mal.
Geh
schon mal.
Mit meiner Behinderung ist natürlich.
Was hast du denn? Hast du Knie oder was?
Fuß.
Der hat, warte. Wie ist das passiert?
Ich erzähle dir das.
Okay, gut. Okay, gut.
Der ist hingefallen.
Bei Let's Dance, bei der Vorbereitung zu Let's Dance, der nächsten Staffel.
Er ist ganz lustig auf ein Deezer-Fahrrad gefallen oder neben ein Deezer-Fahrrad. Irgendwie hat er ein Deezer-Fahrrad damit was zu tun. Hier in Berlin gibt es ja, habt ihr auch Deezer-Fahrräder?
Nee, von Deezer?
Ja, so live, so wie Car2Go, nur mit Fahrrad.
Hier, der Deezer.
Deezer. Die haben Fahrräder und er wollte sich eins mieten und irgendwas ist passiert, jedenfalls Bänderriss. Ja, deswegen so. Aber hier ist auch kaum noch Luft, merkst du?
Ja,
mir fällt das Atmen schwer.
Ja, ich dachte, das wären vielleicht die 3 Kakteen da oben gewesen. Nee,
das ist, weil hier 5 Quadratmeter und Klimaanlage vergessen anzumachen.
Ja,
Micky, das war richtig schön gewesen.
Ich habe mich auch sehr amüsiert.
Und auch schön, dass wir uns mal getroffen haben.
Ne? Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja.
Insofern, du warst auch ein sehr guter Gast, weil du alles geguckt hast und sehr gut vorbereitet warst und eine gute Meinung hattest. Du warst ein Vorzeigegast.
Eine gute Meinung ist auch gut.
Naja, manchmal ist es so, dass Gäste dann sich nicht so viel Meinung, wobei es ist nicht oft, aber du warst richtig am Start.
Ja.
Das hat mir gut gefallen.
Das ist ja dieser Kampf um Authentizität.
Ja, du hast voll gut gekämpft um Authentizität. Du hast den Kampf gewonnen, mein Freund.
Vielen Dank. Und ich habe euch sogar teilweise in die Augen geguckt im Rahmen dieser Produktion.
Ja, es war schwierig, weil zwischen uns diverse Kabel und Mikros sind. Gerade du und ich friemeln gesichtsmäßig immer ein bisschen aneinander vorbei, aber es hat sich gelohnt. Das hat mir sehr gefallen. Wir verabschieden uns jetzt voneinander und von der Sendung.
Vielen Dank.
Tschüss, Micky Beisenherz.
Hat mich gut amüsiert. Dankeschön.